So ein Arschloch hat alles verpiefert.
Hättest du was Gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben.
Du nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. Bist schön locker.
I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight.
Skandal. Am Arsch gelegt.
Unverschämt, an mir so eine Frage zu stellen. Schau ich mal in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert.
Hallo und herzlich willkommen beim Strafraum, die sexistische Selbstinszenierung, die das Niveau so leicht für sich umtänzelt wie sonst kein anderer Fußball-Podcast in Deutschland. Wir freuen uns, dass ihr bei unserem infantilen Müll wieder mit dabei seid, der RB-Podcast eures Vertrauens zu zwei Dritteln aus VfB Stuttgart-Fans bestehend, die ich auch heute wieder begrüßen möchte, namentlich bei unserem Mann im Netz, Mann auf der Datenautobahn, der liebe Marvin. Hallo Marvin.
Servus, wir verleihen dem Pöbel eine Stimme und sind wieder für euch da.
Und die zweite Stimme, die dritte Stimme im Bunde, die dem Pöbel quasi als Sprachrohr dient, ist unser lieber der schlechteste Hitler-Imitator Deutschlands, der gute alte Matti. Hallo Matti.
Guten Abend oder guten Tag. Ich weiß auch nicht, das war ein Mainzelmännchen mit einem Frosch im Hals. Nee, guten Tag.
Das ist auch ein Missverständnis. 33er Ausgabe der Mainzelmännchen.
Ja. Alles ein Missverständnis. Das war überhaupt nicht Hitler, den ich nachgemacht habe.
Leute, Beabend und Unterhaltung.
Ich habe tatsächlich von Jan Böhmermann, der hat so einen alternativen Charakter, Stefan Brüllberger nennt er den, glaube ich. Und da macht er das auch immer. Nur habe ich nicht so eine tiefe Stimme wie, da hatte ich auch keine tiefe Stimme, aber jedenfalls habe ich eine Stimme, die wie Hitler klingt, wenn ich mich aufreg und so tue, als ob ich ein Wutbürger wäre, aber
naja. Ich finde, deine Stimme an sich hat schon so viel Charakter einfach, dass du dich eigentlich gar nicht mehr verstellen brauchst. Ja. Ich finde, du hast so dein Antlitz und deine Stimme in Kombination, gut, das Antlitz ist natürlich 50% das, was die Leute jetzt nicht sehen bei einem Podcast, aber letztendlich hat immer so ein bisschen was, so Mephisto. Tofelisches. Ah. Ist das Wort? Wir wollen ja ein bisschen Niveau reinbringen, Wort, deswegen denken wir uns jetzt einfach so Wörter aus.
Jetzt haben wir unser Niveau Fremdwörter. Fremdwörter mit Strafraum, Fremdwörter.
Das passt zu dem unsympathischen Gesamtbild,
damit
was wir die ganze Zeit abgeben.
Genau, unsympathisch und humorlos. Ja, eine Selbstinszenierung, die ihresgleichen sucht, ja, mit so ein bisschen ausgedachten akademischen Einschwung, mit selbst ausgedachten Wörtern quasi verprellen wir einerseits die uns mögen aufgrund unserer, eher lockeren Art, und die uns sowieso hassen, die können uns sowieso nicht mehr ernst nehmen. Wir haben dafür aber euch sehr ernst genommen und uns vor allem sehr gefreut über das Feedback der letzten Ausgabe, das so plötzlich mit einem sehr überraschenden Schwung kam. Damit habe ich gar nicht ehrlich gesagt mehr gerechnet. Ich dachte, wir dümpeln wieder so bei unseren klassischen, 100 Klicks rum, ungefähr. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, kam die Welle der Aufmerksamkeit.
Entrüstung.
Die Welle der Entrüstung.
Salzwelle.
Die Salzwelle, genau.
Aber um eins vorneweg zu sagen, das ist echt das schönste Erlebnis, was ich online je hatte. Also ich habe mich immer schon gefragt, wie ist es, wenn sowas auf dich herniederprasselt, aber...
Nicht mal, wenn dir das ZDF antwortet.
Ja. Es wart an einem,
ich meine Beschwerde-E-Mail geschrieben habe.
Es wart an einem Samstag, glaube ich, und ich bin aufgewacht und hatte eine
es war unter der Woche, weil ich bin morgens zur Arbeit gegangen und ich habe die Nachricht von dir gesehen.
Ja, es war auch unter der Woche, ich war auf Arbeit.
Okay, aber es war quasi wie Wochenende vom Gefühl her, weil es so schön war.
Und ich bin viele Zuschauer wundern sich gerade, dass wir Arbeit sagen und nicht Amt oder so. Die denken wahrscheinlich alle, wir sind Hartz-IV-Empfänger oder so. Nein, wir haben alle Jobs.
Ja, und ich bin halt aufgewacht und hatte eine Nachricht auf Twitter, hatte ich erwähnt, und da ging es dann los. Und innerhalb von 24 Stunden haben wir unsere Einschaltzahlen, unsere Klickzahlen auf Soundcloud verdoppelt. Wir wissen natürlich alle, dass so ein Shitstorm auch sehr nachhaltig ist. Also wir rechnen hundertprozentig damit, dass in dieser aktuellen Folge natürlich wieder genauso viele Leute einschalten werden, weil, hey, ihr seid doch alle Fans geworden, oder?
Ja.
Vielleicht an die Leute, die das nur am Rande mitgekriegt haben. Wir wollen es auch gar nicht so breit treten, weil es war eigentlich auch eher gar nicht zu erwarten, dadurch, dass wir auch jetzt nicht wirklich aktiv für diesen Wirbel gesorgt haben. Wirbel in Anführungsstrichen. Für uns war es Wirbel, für viele andere ist es eher ein Sturm im Wasserglas. Wir hatten wirklich mit einer sehr am Rande herangezogenen Seitenbemerkung einen befreundeten Podcast, 93 erwähnt, gar nicht mal, ich habe mir das nochmal angehört, weil ich dachte, mein Gott, ey, war mir denn so besoffen, dass ich da irgendwie ganz tief ins in Swear Jar gegriffen habe und wirklich die übelsten Beleidigungen rausgeholt habe, da habe ich mal reingehört, es war doch eigentlich alles noch sehr magenfreundlich, ja, auch ich meine, für die Leute von 93, ne, in dem Alter muss man ja auch an magenfreundliche Produkte langsam mal denken und dementsprechend war das eigentlich alles so relativ hat sich leicht weggehört, aber es hat dann doch irgendwie vielleicht den einen oder anderen Nerv getroffen, was mich dann ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen. Da haben wir schon viel schlimmere Sachen hier rausgehauen.
Ja, man muss an dieser Stelle auch sagen, dass es ein relativ fairer Shitstorm war. Also ja, es war nichts unter der Gürtellinie.
Na, geht euch löschen, ihr Medienopfer, oder was? Nee, geht euch löschen,
ihr... Löscht euch, ihr Medienopfer. Nee, ihr Marketingopfer.
Ah, löscht euch, ihr
Marketingopfer, ja. Genau, das ist das Einzige, was da so ein bisschen hängen geblieben ist, dass wir jetzt irgendwie auf einmal den RB-Stempel aufgedrückt bekommen haben. Da möchte ich mal an dieser Stelle auch sagen, wenn dem so ist, ja, wenn wir in der öffentlichen Wahrnehmung als RB-Podcast hier im Raum stehen, dann sollte uns aber auch... der Rasenfunk in seinem Podroll auch unter RB-Podcast führen, nicht irgendwo in der Walachei der Einöde, der im toten Winkel der Aufmerksamkeit, irgendwo unter Sonstige. Ja, also irgendwo unter Sonstige sind wir da aufgelistet. Da möchte ich dann aber auch unter den 3 Podcasts, die es für RB-Fans gibt, dann auch dort aufgelistet werden. Ja, also ich meine, ihr habt euch sicherlich ein bisschen geärgert, weil so viel, wie wir über den VfB Stuttgart gesprochen haben, seit der Gründung quasi dieses infantilen Quatsches hier, ist dann dachte
ich, sexistischen
Quatsch, ist das ein bisschen untergegangen, ne? Das ist ja auch hier einen sehr großen Einfluss auch vom Brustring gibt, ne?
Vielleicht nicht mehr lang.
Vielleicht nicht mehr lang.
Wir überlegen
vielleicht
gerade.
Vielleicht lasse ich auch die Fußballscheiße ja irgendwann mal.
Ja, nee,
wenn einfach mal samstags saunieren gehen und nicht den Spieltag gucken. Ja,
saunieren.
Also tatsächlich, wenn der VfB auch so weiterspielt, dann müssen wir ab einem gewissen Alter ja auch, oder der VfB spielt, ist ja eigentlich nicht mal das Schlimme zurzeit, sondern der VfB tut irgendwelche Sachen und das ist das Schlimme. Wir sind die Lachnummer der Nation zurzeit, berechtigt. Und
der Strafraum
also,
oder was?
Nee, der VfB, der Brustring ist ja echt in den Kakao gezogen worden durch Reschke und Dietrich. Und
die lassen sich jetzt quasi am Brustring durch die Manege führen.
Ja, apropos Alter, du hattest ja schon angesprochen, ab einem gewissen Alter ist es ja gesundheitsschädlich aufgrund des hohen Blutdrucks. VfB Stuttgart, Verein für Bluthochdruck.
Für Behinderte.
Dann die Spiele zu schauen. Und es ist... eine ganz interessante Sache, weil tatsächlich die Nacht, nachdem bekannt wurde, dass Taifun Korkut neuer Trainer wird, hat mich meine Apple Watch aufgewacht nachts und hat mir gesagt, okay, du hast jetzt eine Herzfrequenz von über 120, obwohl du dich gar nicht bewegst. Was ist denn los?
In welchen dekadenten Zeiten leben wir denn, dass man sagt, oh ja, da ging's ganz schön um mit mir, da hat mich die Apple Watch aufgeweckt. Mhm. Also Marvin.
Also mir ging es tatsächlich so, das habe ich auf unserem Instagram ja gepostet und ich weiß nicht, ob du es auch auf Twitter gepostet hast, dieses Video mit Ben Affleck.
Ich teile deine Ideen auf Twitter nicht, weil bei Twitter ist so eher die Elite.
Ist anderes Game.
Es reicht für Instagram, ja, aber bei Twitter, da muss schon...
500 Klicks auf das Video.
Ja, natürlich.
Und ich saß den ganzen Vormittag da und habe mir überlegt, wie ich... Und dieser starre Blick, dieser duldungsstarre Blick von Ben Affleck, als er in diesem Interview sitzt, was so sehr bekannt wurde, wo jemand Hello Darkness, My Old Friend runtergespielt hat, so habe ich mich die ganze Woche tatsächlich gefühlt wie Ben Affleck.
Aber da hätte man auch so eine Tonspur von Reschke unterlegen müssen. Irgendwie so ein...
Mit so einem Hall, mit einem schönen Reverb drauf.
Genau, so ein schönes, leeres Gelaber, inhaltsloses Gelaber, wie halt immer ablässt.
Ja. Ich finde es ja immer auch interessant, dass er nicht Fee geholt hat, aber zwar ein Alkoholiker langt er im Club, deswegen hat er sich... Und Fee ist ja jetzt auch im Management. Aber Reschke sieht ja wirklich so aus, als ob er regelmäßig in Trinkhallen verkehren würde und dort seine Ideen herkriegt.
Aber darüber sollten wir jetzt nicht lästern.
Wir sind
VfB-Fans in erster Linie.
Als VfB Stuttgart, um das mal zu untermauern, gegen RB Leipzig gespielt hat, hier in Leipzig standen wir mit unserer Fahne in der ersten Reihe im Stuttgart-Block und haben die gewedelt.
Aber das geht doch gar nicht.
Wie kann man denn? Es gibt nur einen Verein.
Ja, wie kann man denn bitte als Schwabe gleichzeitig für Stuttgart und Leipzig?
Oh, darf ich wieder keine Leute nachmachen, ne? Ich weiß ja nicht, weil meine Stimme rutscht dann immer automatisch ein bisschen höher.
Ich frage mich, ob jetzt von der Pommesbude, dieser Podcast, der uns dauernd hört, das sehe ich ja, dass die uns hören, also auf SoundCloud.
Hallo,
übrigens. Die hören uns, hallo, genau. Ich frage mich, ob ihr jetzt traurig seid, dass ihr nicht mehr der asozialste Podcast seid und wir das auf jeden Fall sind oder wie auch immer. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr uns findet. Wir finden es voll toll, dass uns ein anderer Podcast hört. Vor allem ein stärkerer Podcast. Das ist so, wie wenn dein Papa endlich auch mal zum Fußballspiel kommt samstags und nicht seinen Rausch ausschlafen muss.
Ja, ich habe das ja auch schon im Namen des Strafraums geschrieben, als die paar Leute, die uns doch positiv gestimmt sind, verteidigt haben, dass es nicht darum geht, dass Leute nicht zuhören sollen, wenn es ihnen nicht gefällt. Die Leute sollen zuhören, wenn es ihnen nicht gefällt. Die Leute sollen zuhören, wenn es ihnen gefällt. Ist scheißegal. Ich habe lieber eine emotionale Reaktion auf etwas, egal in welche Richtung, als gar keine. Ja.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen das, vielleicht Leute, die uns oder der eine da, der uns da attackieren wollte, vielleicht auch nicht ganz so verstehen, wenn er es darauf gezielt hat, uns zu beleidigen. Hey, never feed the troll oder don't feed the troll. Ja, wenn du uns irgendwie als etwas sehr Verachtungswürdiges irgendwie wahrnimmst, ja, dann lass es doch einfach an dir vorbeischippern. So, weißt du, wie eine warme Frühlingsbrise, die dann so nach der ersten kalten Zeit dann wieder an dir vorbei, nicht irgendwie euphorisch werden, nicht irgendwie jauchzen und frohlocken, sondern einfach nur akzeptieren, dass es sowas gibt. So, weißt du, dass es kommt und geht.
Ja. Genau. Vor allem, was ich an den ganzen Shitstorm gar nicht verstehe, ist, im Endeffekt war das die RB-kritischste Folge, die wir je gemacht haben. Wir haben ja tatsächlich kritisiert, dass es bei Bayern mehr Nestwärme gibt als bei RB Leipzig.
Das nennt ihr Kritik!
Ja, das fand ich ganz cool. Ja, das war halt keine oberflächliche Kritik, sondern eine richtige Tiefe, dass man halt eben das Produkt auch wirklich so sehen muss. Und dann habe ich noch tatsächlich am Ende gesagt, das fand ich das Beste, dass man sich vor dem Fußballspiel vielleicht hassen kann, 90 Minuten, und nach dem Fußballspiel 90 Minuten.
Das
war mein rührseliger Moment.
Da hätten wir so eine Friedensmelodie untermischen müssen, so ein bisschen.
Und schwuppdiwupp werde ich aufgefordert, mich zu löschen. Ich weiß auch nicht. Ja, also, nee. Haben halt nicht bis zum Ende gehört. Da war der schöne Moment.
Ich muss auch sagen, auch jetzt sind wir wirklich sehr in der Selbstanalyse drin, aber hey, komm, wir sind immer noch auf dieser euphorischen Welle, dass wir wirklich da attackiert wurden, was wunderschön ist.
300 Zuhörer, das ist auf jeden Fall total schön.
Einer hat geschrieben, dass es ja nicht zu ertragen sei, bla bla bla, also nicht bla bla bla, sondern vielen Dank dafür. Und da habe ich dann geantwortet von wegen, dass wir, naja, bei dem Bierkonsum und so weiter und so fort, dass es durchaus schon mal passieren kann. Und dann hat er geschrieben, ja, also das würde ja den ganzen Mist, den er da erzählt, auch irgendwie erklären, wenn er dabei sauft, so ungefähr. Ja, natürlich, wir heißen der Strafraum.
Ja, und wir haben hier in unserem Logo.
Ey, also, wie viele Sekunden hast du da eigentlich reingehört? Da ist natürlich dann auch so ein bisschen Sensation Seeking, ne? Dass du halt wirklich so wie die Skandal-Touristen quasi nur das aufsuchst, was quasi so ein bisschen deine Gegenstimmung irgendwie auch unterfüttert. Und dann wirklich nur in diese, er war Bayern-Fan und hat wahrscheinlich dann wegen Captain Flutschfinger, ne, die Stellen aufgesucht, in der wir, naja, mit kritischer Analyse an Ulreich rangegangen sind und das wahrscheinlich als Anlass genommen, um uns da so ein bisschen zu fronten und dann aber nicht rauszufinden, bei dem Ganzen, wir streuen so viel Rülpse ein, wir rülpsen ja eigentlich auch gar nicht selber. Wir haben so ein Lounge-Pad.
Marvin ist immer rausschneiden und sagt, hol mal noch ein Bier.
Wir haben hier so einen extra Typen engagiert, den kennt ihr gar nicht, den wollten wir auch anonym halten, der Jochen, und der hat ein extra Mikrofon, säuft sich hier einen rein in die Lampe und rülpst nur in einer Tour, damit wir uns nicht hier einen abbrechen müssen, während wir halt wirklich nüchtern das Ganze analysieren.
Den holen wir immer vom Bahnhof.
Das ist das Stilmittel Jochen, ja, und der rülpst hier rein, weißt du, und dass das noch nicht mal gefruchtet hat und als Message nicht im Subtext drüber gekommen ist, dass wir quasi den Alkoholkonsum so ein bisschen ja mit als stilistisches Mittel einfließen lassen. Hey, da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Mühe geben, oder? Beim nächsten
Mal. Aber da muss ich Ben einfach beipflichten, weil die schlimmste Form der Verachtung ist Ignoranz. Und diese Wut zeigt eigentlich nur, ich würde ja gerne euren Podcast hören, aber...
Ich finde euch scheiße.
Ich finde euch unsympathisch, und es war auch für mich die Zeit, um zu reflektieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich selber auch unsympathisch finden.
Ich verstehe aber nicht, wenn ein Podcast twittert, was ist das für, also ein Twitter-Profil twittert, was ist das für ein Scheiß, so ein Rotz, dann gehe ich dich noch nicht her und höre mir das an. Also ich meine ganz oder so. Und dann twitter ich selber noch dazu und bringe wieder andere dazu, oder das zu hören. Das verstehe ich nicht ganz. Das ist ja wie wenn ich sage, wenn jemand aus dem Stadion vom HSV twittert, der HSV ist so schlecht und spielt so einen Grottenrotz zusammen, das müsst ihr euch alle mal anschauen. Und Und dann ist das Stadion ausverkauft und denkst dir, hä?
Das habe ich nicht verstanden. Das ganze Stadion kotzt, ole, ole. Ja.
Es gibt auch manche User, also namentlich jetzt Fabian. Er sagt ja, er hat 2 Sekunden reingehört und musste sofort kotzen, fast. Aber er gehörte zu unseren Top-Hörern.
Ja,
in diesem Monat.
Vielleicht ist Fabian so eine Art Podcast-Bulimie.
Ja, ich wollte gerade sagen, Podcast immer wieder, wenn er kotzen will, weil er das so geil findet, dann hört er bei uns rein und dann bricht er.
Er überhört sich, bis er bricht und muss dann wieder weiterhören.
Das ist genauso wie ich, wenn ich mir immer wieder die neueste Folge von Jäger und Sammler ansehe. Um mich triggern zu lassen.
Naja, nur schade, dass wir keine Gebühren dafür dass der Hörer Gebühren bezahlt.
Das macht man ja aber auch mal auch so ein bisschen auch natürlich in eigener Sache. Ich meine, es ist heute Freitag, wir nehmen gerade auf. Gerade lief über Eurosport im Free TV das Spiel Köln gegen Dortmund. Und ich sag mal so, das gibt mir nichts, das Spiel, ja. Aber man guckt es trotzdem, um so ein bisschen sich vielleicht satt zu sehen an einem möglichen Misserfolg einer Mannschaft, die man jetzt in dem Kontext nicht mag. Also man sucht ja auch generell etwas auf, was einen irgendwie aufwühlt, auch im negativen Sinne. Genauso, deshalb gucke ich mir auch ab und zu mal so ein paar YouTuber an, um einfach zu wissen, wo ich stehe. Das heißt, die Leute, die uns in ihrem Netzwerk teilen und dadurch natürlich auch Likes kriegen von Leuten, die ihnen ähnlich gesinnt sind, weil sie jetzt sich sagen, okay, ja, du hast vollkommen recht, das ist der größte Scheiß, den ich jemals gehört habe, sind ja auch letztendlich nur dafür da, auch das eigene Profil zu schärfen. Ne? Also wir suchen ja immer irgendwie eine gewisse Art von Halt und Anker in der Gesellschaft.
Aufregen. Die Leute wollen sich heutzutage aufregen.
Ich muss mich positionieren in der Gesellschaft und deswegen suche ich das auch auf, auch wenn das natürlich auch zum, naja, sag ich mal, der Rattenschwanz dabei ist, dass ich dadurch nur die Aufmerksamkeit drauf erhöhe, aber gleichzeitig schärfe ich mich selbst in meinem Standing in der Gesellschaft, in meinem Freundeskreis, was auch immer, in meinem Peer-Kreis, was das betrifft. Und dementsprechend hat das irgendwie alles einen Mehrwert für uns und für die.
Ja.
Aber wollen wir nicht weiter über uns reden, sondern über den Mehrwert, der vor allem auch bei Fußball heutzutage wichtiger denn je ist und nicht nur in monetärer Geschichte, sondern auch was Fußballphilosophie betrifft. Jetzt ist Deadline Day gewesen, was die Wintertransfers betrifft. Das heißt also, die Wintertransfers sind abgeschlossen, alle haben ihre Geschäfte gemacht. Es gab noch mal ein paar spannende Geschichten, ein paar verpasste Möglichkeiten, verpisste Möglichkeiten. Und dadurch, dass die Bundesliga gerade so ein bisschen nicht so viel Gesprächsstoff liefert, zumindest was so die tabellarische Situation gerade in den entscheidenden Positionen, was Meisterschaft oder sonst irgendwas betrifft, liefert, wollten wir uns doch nochmal abschließend über Transfergebärden und Ähnliches unterhalten und in Gebärdensprache das Ganze hier deuten, was Quatsch ist, aber wir versuchen es trotzdem. Ich lasse mich heute mal so ein bisschen leiten. So wie ich mich vom Shitstorm hab treiben lassen, möchte ich halt auch heute den Matti mal das Zepter übergeben, denn er hat sich da für uns ein paar Punkte ausgedacht, die wir hier besprechen wollen für euch.
Genau, du hattest es ja das letzte Mal gesagt, dass du dir weniger Transfergebühren, also quasi, du hast dich ja bei deinem Appeal letztes Mal gegen Ende des Podcasts, soweit ich mich dran erinnere,
Gebühren.
War ein bisschen viel flüssiges Hefen, Hopfen, Gerstensaft.
Ja, war ein bisschen zu viel.
Ein Gerstensaft Sextett.
Nicht nur das war ein Sextett plus. Haben wir uns ja auch nochmal über hohe, horrende, übertriebene Transfers ganz kurz unterhalten. Und ich dachte mir, das könnte man ja mal länger machen. Wir hatten auch viel Fehlinfo, glaube ich, schon immer über Transfers. Deswegen habe ich mich tatsächlich ein bisschen besser vorbereitet auf das, was ich sagen werde heute. Und da wollte ich mal generell über Transfers reden. Also so ein bisschen auch über Sommer-Winter-Transfers. Dann über, was ich sehr komisch finde, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon oder vorletztes Mal eingestreut. Wieso sind einige Positionen teurere Transfers als andere? Und gerade mal so generell, davon würde ich eigentlich auch gleich anfangen. Wieso zum Fick, das kann mir niemand erklären, ja? Also einer der berühmtesten Sprüche, glaube ich, von irgendeinem Trainer ist doch mit einem Sturm beeindruckst du, mit einer Abwehr, mit einer guten, gewinnst du eine Meisterschaft. Und das ist halt das, also, und das ist ja auch wirklich so. Also, wenn mit einer guten Abwehr gewinnst du eine Meisterschaft, Dortmund, was weiß ich, wie viele Tore vorne oder so, aber halt hinten läuft's nicht, hinten hast du den Birki drin und kriegst du die Buden voll geschossen. Tore haben die ja immer geschossen, die Dortmunder. Aber die Meisterschaft gewinnst du, wenn du hinten drin bist. Wieso sind also fucking Stürmer immer teurer? Und auch bei sonst, ich weiß gar nicht wieso, also hier, immer wird der Stürmer mehr und der offensive Mittelfelder wird viel mehr gewertet, als ein Abwehrspieler oder als ein Torwart. Ich finde, wenn du, okay, wenn du jetzt nicht verletzt bist, ein fucking Manuel Neuer hinten drin hast, ist mir doch viel mehr wert als hier, was weiß ich, für mich jetzt Gareth Bale zum Beispiel.
Also
und Gareth Bale ist übrigens, wenn wir es mal so sehen, ist übrigens 101 Millionen wert, also von den Transferkosten. Und der teuerste Torwart, der je transferiert wurde, ist Gianluigi Buffon mit 52,88 Millionen.
Das muss man auch sagen, und vollkommen zu Recht.
Und danach, ja natürlich, Gianluigi Buffon ist locker 52 Millionen wert. Auch ein großartiger
Mensch.
Ja. Ja, und jetzt wieder gerade sein, hat ein tolles Zurückspiel gehabt. Ist jetzt auch langsam recht alt, der gute Herr, aber macht noch gut. Und Manuel Neuer ist ja noch nicht mal annähernd irgendwie da.
Fit.
Fit auch nicht, aber was wäre der wert? Der wäre keine 50 Millimille wert.
Naja, gut, okay. Er steht immer noch zu den, also ist immer noch das ikonische Rauszeige-Modell quasi des modernen Fußball-Torhüters. Also selbst wenn er jetzt gerade noch eine längere Zeit verletzt war und quasi sein Amt oder ja doch sein Amt quasi an den viel besseren Sven Ulreich abgeben musste, ist er immer noch sehr viel wert. Ich erinnere mich aber an die Diskussion deshalb, weil ich zuletzt gesagt habe, dass der gute Van Dijk, der von Liverpool von Southampton geholt wurde, für 60?
Der ist für, sag ich dir, in einer Sekunde.
30 Millionen?
Nee. 78 Millionen. 78,8 Millionen. Virgil van Dijk.
Ja, genau.
Virgil van Dijk, wie heißt denn der im Holländischen? Sicherlich ganz komisch.
Und da ging ja ein Aufschrei auch durch die Gegend, von wegen der teuerste Abwehrspieler. Wie kann man denn so viel für einen Abwehrspieler zahlen? Hab auch selbst ich gesagt, und da haben wir ja intern in der Pinkelpause, glaube ich sogar, die Diskussion aufgerufen, ja, warum eigentlich nicht für einen Abwehrspieler? Weil der hält hinten quasi das Zeug zusammen. In wichtigen Situationen ist manchmal ist wichtiger, ein Tor zu verhindern, als ein Tor zu schießen. Gerade aktuell vielleicht Locker. Mal, gerade beim Handball gesehen, gut, das ist eine ganz andere Sportart. Das ist halt Handball mit einer anderen.
Das war gerade sehr weiße Bälle.
Hier kriegt er die Expertenanalysen.
Ja, ich finde, du solltest so ein Foto von dir machen mit so einem Smart Quote. Fußball ist ja nicht Handball, weil Handball ist ja Handball.
Handball ist eine andere Sportart.
Am besten so. Ja. Also wenn du dein Kinn anfasst.
Aber da habe ich auch neulich mal mit jemandem drüber gesprochen, das ist beim Handball, also da saß jemand dabei, hat gesagt, ja, das ist ja ein bisschen langweilig, weil da geht ja hin und her und da fällt ja die ganze Zeit ein Tor, was ist da denn los? Da habe ich gesagt, ja gut, okay, da geht es jetzt nicht wirklich darum, ob ein Tor fällt, sondern ob eins verhindert werden kann. Das ist, glaube ich, eher der Moment, der dann doch ein bisschen Spannung reinbringt, ob die Abwehr quasi die Leute so lange festmachen kann, bis sie halt, keine Ahnung, zum Abschluss gezwungen werden durch Zeitspiel, ob der Torwart den entscheidenden Ball hält und ähnliches. Also da sind so ein paar andere Mechanismen und da ist die Torverhinderung ganz klar im Vorteil, im Fokus eher. Also ist eine vom selteneren Moment als das Tor erzielen an sich. Und da wird natürlich auch ein großer Fokus drauf geworfen. Football auch, gibt's komplette Defensivmannschaft. Ich kenne mich jetzt bei Football nicht wirklich gut aus, aber da wird auch ein großer Fokus. Aber im Fußball ist es tatsächlich so, dass, wie du auch richtig sagst, gerade eher die offensiven Kräfte dann doch so ein bisschen mehr auch von ihren Wertigkeiten her im Vordergrund stehen tatsächlich.
Ja, vor allem dann jedes
Also so, was die subjektive so Wahrnehmung
betrifft. Ja, weil du halt Tore schießt. Aber also ich war selber früher Torwart und deswegen fand ich es halt immer viel geiler, Tore zu verhindern. Das war so eher, wo ich sage, ey, das fand ich geil. Und ja, ein Abwehrspieler macht nicht das Glamouröse und bla und hier und da. Aber ich meine, ey, Alter, ein Boateng, ein Hummels, dafür würde ich auf jeden Fall mehr Kohle zahlen wie so ein Mittelfeldspieler, der von der Transfermarktsumme die gleiche hat. Wo ich mir sage, so, Herrn Hummels locker und keine Ahnung. Übrigens, Fun Fact noch an der Seite, um hier die Torwarte nochmal rauszuheben. Die einzigen, die immer wieder den Rekord aufgestellt haben in Torwarttransfers, ist Italien. Italien ist in den Top 5 Rekordtransfers. Top 5, alle 5 Plätze. Wir haben zuerst hier für einen gewissen Luca, Mart, kann ich nicht aussprechen, Sebastian Frey, Angelo Peruzzi, Francesco Toldo und dann Gianluigi Buffon. Von 7 Millionen bis 52 Millionen haben die immer die Rekordsumme gezahlt, was ein Torwart denn wert ist. Und was halt wirklich witzig ist, ist, dieser Francesco Toldo ist von Inter hier gekauft worden für 26 Millionen. Hast du je von dem Motherfucker gehört? Was hat Bayern eigentlich für Schalke überwiesen für den Neuer?
Goretzka?
Ist der nicht, nee, Bayern für Ding ist der nicht. Für Neuer. Weiß ich gar nicht, wie der gegangen ist, aber Neuer ist nicht in dieser Liste drin der teuersten Transfers. Also der ist ein teurer Transfer, klar, mehr als 7 Millionen, aber es ist ja nur der Rekord.
Unter 20 wird es gewesen sein.
Denke. 120 für einen fucking Neuer.
Vielleicht haben sie ihn auch direkt aus vom Vertrag, also nach dem Vertragsabschluss dann rausgenommen, ich weiß es nicht mehr.
Kann ja, bloß Zusatz, was weiß ich, ich finde es krass, ey.
Also aber du hast gerade so eine argumentative Herangehensweise gehabt, wie bei jeder Bachelorarbeit. Ich behaupte etwas und dann suche ich mir die Fakten, um das Ganze zu untermauern.
Ja, ja.
Nicht im Sinne von, ich habe recherchiert, und ja hier ist meine Analyse, sondern ich sag mal, so und so kommt mir das vor und jetzt suche ich mir mal aus, jetzt lese ich mal ein paar Quellen quer, um euch zu sagen, jetzt ist es halt wirklich so.
Um dem Ganzen aber noch auch zu verleihen, ein Gegenargument in meiner Bachelorarbeit hier zu bringen, Ben, Stürmer verkaufen mehr Trikots. Welches Kind macht sich halt einen Defensiven ran? Selbst so ein Genie wie Kroos hat nicht krasse Trikotverkäufe. Der hat keine schlechten, aber Ronaldo, als er damals zu Real ist, hatten die, glaube ich, die Hälfte der Kohle wieder innerhalb von einem halben Jahr drin, die Transferkohle, nur mit verkauften Trikots. Weil jedes Kind auf jedem Planeten, Teil dieser Welt, sich ein Ronaldo-Trikot kauft. Gefälschte Trikots in China, in Afrika, in Südamerika und auch echte Trikots sehen immer Ronaldo und haben immer Stürmer drauf. Du siehst nie einen Rio Ferdinand, ein Genie, muss ich sagen, als Liverpool-Fan.
Ich habe
Alonso nie.
In meinem Kleiderschrank. Ja. Kleiderschrank.
Oder ein Torwarttrikot.
Nee. In meinem Kleiderschrank hängt ein an der Anfield Road gekauftes Trikot von Riese.
Ah, John Arne Riese, ja.
John Arne Riese. Das war für mich.
Das habe ich übrigens auch eins zu Hause.
Ja? Sehr gut. Klar. Das war für mich ein Spieler, der war einfach, wie wir schon gesagt haben, jetzt was die Defensivarbeit betrifft, einfach ein unglaublich wichtiger Spieler. Der hat halt hinten die Leute umgesetzt, hat sich den Ball genommen, ist mit dem Ball die Linie hochgerannt, hat noch vielleicht versucht, aus der Distanz seinen Hammer auszupacken. Wenn das nicht funktioniert hat, ist er wieder zurückgerannt und hat den Typen, der in den scheiß Ball abgenommen hat, wieder umgesetzt.
Hat ja eins mal der so Tore geschossen beim legendären Finale.
Ja. Und das war für mich so ein Spieler, der auch dieses alte Liverpool-Spiel so ein bisschen geprägt hat.
Er war ja noch so ein Art Libero auch.
Naja gut, also das vielleicht nicht, aber er war zumindest so eine Kampfsau, die die Meter gespult hat und sich wirklich in jedem Spiel reingehauen hat, ohne auch irgendwie auf sich selbst zu achten. Und was wir auch vorhin gesagt haben.
Das ist ja jetzt Manuel Neuer eigentlich,
ja,
wenn er fit ist.
Ja, was wir auch vorhin gesagt haben, so von wegen Torhüter und so war die geilere Position, das sind halt andere Leute. Also die Defensivleute sind halt einfach ein anderer Schlag Menschen. Jetzt will ich jetzt nicht so die klassische Kategorisierung aufmachen von wegen, das sind echte Männer, du, und die da vorne, das sind die Schönen, ne? Die verkaufen die Trikots, das sind die Schönen. Ich will einfach nur sagen, damit, das sind halt eher so Typen, die für mich im mannschaftsdienlichen Sinne öfters in Erscheinung treten, als vielleicht der ein oder andere Individualist, der vorne eher quasi für die Momente zuständig ist, so, weißt du? Und so ein Riese war da für mich so ein Role Model, was das betrifft, weil dem hast du in jedem Spiel angesehen, der geht den Weg, bis er nicht mehr laufen kann. Und bei Torhütern, so auch beim Handball zum Beispiel, ist es so, das ist der Einzige auf dem Feld oder in der Halle quasi, der Einzige in der Halle, der sich freut, wenn er einen Ball in die Fresse kriegt. Und so ein Handball, ja. Ich habe ja selber auch ein Tor gespielt und schon damals in der Jugend, wo die Würfe quasi noch nicht genug Bizeps dahinter hatten, war es trotzdem schon mit einem aufgepumpten Ball jetzt kein Kinderspiel oder kein Kindergeburtstag, das Ding ist, in die Fresse zu kriegen. Mhm. Und ey, du hast dich trotzdem gefreut, weil das bedeutete, dass du das Tor verhindert hast. So. Und das ist so dieser, was wir auch in anderen Podcasts angesprochen haben, in anderen Folgen angesprochen haben, vielleicht noch so ein bisschen was von der Wertigkeit her, vom alten Schlag, weißt du? Dass die Leute jetzt nicht irgendwie wirklich Wert darauf legen oder so Abwehrspieler vielleicht nicht unbedingt Wert darauf legen, die Zaubermomente fürs Fernsehen zu kreieren, aber halt letztendlich in einer relativ stillen und unaufgeregten, organisierten Art und Weise erstmal hinten das die Stabilität zu gewährleisten, damit eher vorne dann quasi dann das geschieht, was dann bei den Highlight-Reels dann irgendwie.
Du meinst, läuft. Das ist quasi wie eine Musikband, dass quasi Abwehrspieler sind sozusagen die Drummer, ohne die würde es nicht laufen und ohne die würde nicht sozusagen irgendwas zustande kommen. Die Stürmer sind die Frontsänger, mit denen alle Mädchen schlafen wollen Und die Gitarristen sind sozusagen Mittelfeldspieler, die technisch mit ihrem Super-Know-how ein Solo hinlegen und du völlig begeistert bist.
Ich würde eher sagen, und, die defensive Leute sind eher die Bassisten.
Und, so. Und die Doppel-Sechs ist so der Triangelspieler, den du halt mitnimmst, weil er der Bruder von deiner Schwester ist, mit der du ins Bett gehst.
Nee, wenn wir schon so bei so einem
Riese hat ja auch
wenn wir schon bei so einem Gymnasiastenvergleich sind, dann würde ich eher sagen, dass der Trainer quasi der Drummer ist, weil er quasi die gesamte die Patterns vorgibt und die den Rhythmus, die Struktur oder irgendwas. Gut, das kann man sagen, der Mittelfeldspieler.
Aber das sind die Roadies.
Die langweiligsten, die aber trotzdem wichtig sind, weil ohne Bass geht halt einfach nichts, sind halt wirklich die Abwehrspieler, die den quasi.
Ach, Basser, ja, Basser
gehen die Bassisten. Auch, ja. Bassisten. Ja. Das sind so die Abwehrspieler, die keiner wirklich auf dem Zettel hat, von denen keiner sich dann unbedingt ein Autogramm auf der Schallplatte wünscht.
Ganz selten. Flea von den Red Hot Chili Peppers.
Aber wenn sie nicht da sind, dann fehlt dir irgendwas. Dann merkst du, oh ja, irgendwas stimmt hier nicht so. Und so sind halt letztendlich, die immer so ein bisschen, unter der Hand gehandhabt, sind aber unglaublich wichtig. Und deswegen kommt dann halt eher so eine Aussage wie, der Van Dijk, du, aber das ist ja ein Abwehrspieler, was kostet denn der so viel? Ne? Und der dann aber so ein Aubameyang, ne? So ein Aubameyang, das ist eigentlich was, das ist dein Geld wert. Ne?
Und deine Trikots.
Und die Trikotverkäufe.
Und jetzt, ja, und die Trikotverkäufe, das ist ja, weil jedes Kind und das ist ja auch, das habe ich, als ich in China mal eine Zeit lang gelebt habe, oder China oder China.
Nicht oder. Es gibt nur eine, es ist China.
Es ist China.
China. Du musst es so aussprechen wie die Tagesschau-Sprecher.
Nee, tatsächlich, um jetzt hier ganz den Bildungsmensch raushängen zu lassen, eigentlich ist es Sina. Ja, daher kommt auch das Wort Sinologie.
Oder John
weil
Sina.
Es halt irgendwann so anders wurde. Ja.
John China.
Als ich jedenfalls in Chungguo, um es ganz richtig auszusprechen, gelebt habe für ein halbes Jahr, ist mir auch aufgefallen. Der Einzige, der dort immer zählt, ist der Stürmer. Und diese Kinder wollen nicht, also oder die Menschen, mit denen du dort ich gespielt habe, die wollen nicht vorm Tor abgeben. Unser treuer Hörer Lukas kann uns das auch bestätigen. Du stehst ohne Witz, du hast die Abwehr ausgedribbelt, du stehst alleine vorm Tor, musst nur noch den Torwart ausspielen und stehst zu zweit vor dem Torwart. Und der Dude probiert alleine den Torwart auszuspielen, anstatt dir den Ball abzugeben, weil der das Tor schießt, ist der Wichtige. Und wenn ihm das nicht gelungen ist, dann ist er mit dem Ball wieder bis zur Mittelfeldlinie zurückgelaufen und hat nochmal ein Ding probiert. Das größte Idol, das die haben, ist David Beckham, der Mittelfeldspieler, der auch Stürmer konnte. Und deswegen, der Stürmer hat immer den Glam.
Ist ja auch aus Marketing-Sicht, also jetzt nicht nur was Trikotverkäufe betrifft, sondern auch was Sponsoring und so betrifft.
Ja, klar.
Ne? Also ich meine, so ein Sportel, also ich meine, klar haben die ja alle ihre Deals mit Sportmittel, wer ist denn das?
Merchandise.
Sportartikelhersteller, so heißt es. Und aber die stellen sich kaum irgendwie, bis auf vielleicht so einen wie Manuel Neuer oder sonst irgendwas, aber kaum einen auf die Fahnen oder auf die großen Plakate, der in der Defensive, in der Innenverteidigung irgendwie, sei denn er spielt bei Bayern oder sonst irgendwas, aber ansonsten hast du halt keine ikonischen Figuren, die du den Kids irgendwie verkaufen kannst, letztendlich als Markenbotschaft oder sonst irgendwas. Das muss der, ich weiß gar nicht warum, es gibt natürlich, jetzt werden natürlich viele, ganz viele Leute sagen, ja, ein Beispiel hier, ein Beispiel da, aber so rein vom subjektiven Eindruck her, ist es letztendlich so, dass gerade so die Leute, die sich dann so ein bisschen in die Öffentlichkeit, die Paradiesvögel, die sich so ein bisschen in die Öffentlichkeit pushen, vor allem halt auch diese offensiven Leute sind, ne, mit ihren Extravaganzen und ähnlichem, ne, und dementsprechend dann halt auch vielleicht ihren Marktwert nach oben pushen. So einfach ist es halt. Es ist nicht nur immer die Leistungsfähigkeit und nicht nur immer das, was die letztendlich auf den Platz irgendwie bringen, sondern so ein bisschen auch so dieses Outstanding Entertainment und Unterhaltungsding so. Weißt du, weil letztendlich ist ja auch Fußball sehr stark wirklich von TV-Rechten und von TV-Marketing und so abhängig und da willst du halt nicht irgendwie einen Dünnbrettbohrer, der irgendwie so ein Ding irgendwie bringt, sondern willst du halt eher die Leute, die auch ein bisschen polarisieren, ne? Nicht ohne Grund ist ein Cristiano Ronaldo
auch polarisieren, aber nur in der einen Weise. Das hatten wir ja neulich mit Mario Basler. Polarisieren willst du im Fußball, sorry, dass ich unterbreche, aber polarisieren willst du ja nicht mehr durch deine Aussagen oder durch deine Skandale abseits des Platzes oder sonst was, sondern wenn, dann nur durch deinen Style, deine Autos oder dein Ego. Um das mal grob zu sagen, aber Mario Basler hatte das noch sehr schön in einem Interview gesagt und das fand ich auch wirklich so. Die lesen da so einen Schrieb runter, den ihnen der PR-Manager aufgesagt hat und gesagt, ich liebe meinen Verein, RB Leipzig, ganz stark. Und ja, genau. Und in der Tonart lesen die dann Schriebe vor, wo du dir denkst, hey, da hast du, und deswegen polarisieren nur in Form von mein Style, mein Geld, mein, oder ich vergesse einen Koffer mit 50.000 ich auszusehen, ein Wix-Video von mir an eine Minderjährige. Aber guck,
die dann beste dann, Aktion.
Guck mal, er zählt überhaupt nicht, was der auf dem Platz liefert, der Kruse, sondern er hat aus Versehen mal ein Pimmelvideo an eine Frau geschickt, die, wo, was war die, die war über 18.
Habe ich euch das eigentlich mal geschickt?
Ja, ja, das Pimmelvideo.
Also Max Kruse?
Max Kruse-Video, das haben wir alle in der Gruppe ja gehabt.
Ah ja, okay.
Das hatten wir in unserer WhatsApp-Gruppe.
Ach stimmt, die haben ja unsere Gruppe
da gemacht. Lass ihn doch.
Je suis Kruse, ne?
Je suis Kruse. Ja,
und,
ja.
Und wenn er sein, hä, und wenn er seinen Pimmel als Clown dekorieren will und ihm eine Perücke aufsetzt und ein Video, ein Snapchat-Instagram-Video damit macht, soll der Mann, ist so mir scheißegal. Solange er Samstag seine Buden schießt, ist es mir völlig Schnutz. Aber der Yogi ja. So, nein, das ist kein Vorbild für die Jugend. Ja, weil irgendeiner je gesagt hat, oh, ich glaube, ich mache jetzt nicht die Scheiße, weil der Max Kruse ist ein vorbildlicher Spieler und an dem orientiere ich mich.
Dann überleg dir doch mal, vor 20 Jahren hätte es da den ganzen Social-Media-Scheiß gegeben. Und die Spieler hätten alle ihre Pimmelbilder verschickt.
Hätte Mario Basler kein einziges Spiel gemacht.
Der hätte sein Arschloch verschickt, so ein Arschlochbild.
Ja.
Mit so einer Zigarette drin. Ja, da rauche ich eine. Ja.
Snapchat-Filter an. Snapchat-Filter
hier. Ich rauche aber aus aller Körperöffnungen.
Ja, genau. Ja, locker. Locker. Und deswegen meine ich, das ist polarisieren darfst du im Fußball nur noch so. Und das ist alles so ein weichgespülter Dreck. Also was das angeht, ist so sowas wie, was, das hatten wir letztes Mal eingeschnitten mit Mario Gomez, wo er Arschloch gesagt hat.
Wir haben übrigens durch unseren Podcast einen Mario Gomez-Fan neu geschaffen.
Kreiert.
Ne?
Wir haben kreiert.
Ja. Der meinte.
Sind wir jetzt Influencer?
Wir haben ja jemanden so ein bisschen, influenced. Ne? Wir haben ja einmal influenced. Ja.
Entschuldigung.
Der meinte, dass durch unsere Aussagen er noch mehr zu Gomez jetzt steht, weil Gomez zumindest mit dem Beleidigung des Hurensohns und so männlicher umgeht als der weinerliche Timo Werner. Das kann man jetzt diskutieren, muss man nicht, will ich auch gar nicht, nee. Aber hey, nichtsdestotrotz haben wir letztendlich da auch jemand einen neuen Fan geschaffen und ey,
was ich schön fand an diesem Kommentar, also er hat uns Sexismus unterstellt, was jetzt vielleicht auch nicht gerade abwegig
Bibiana,
ist.
Das wollte ich auch noch sagen, wir haben in mehreren Folgen bereits Bibiana Steinhaus in alle Wolken gelobt. Und nicht aufgrund sexueller
Dinge. Aber man kann ja auch mit Lob, sage ich mal trotzdem, wenn man sagt, das ist schon eine gute, das macht sie schon gut, ne? die Trillerpfeifen Bibi.
Um meinen Gedanken letztendlich auszuführen, er hat gesagt, er fand das Niveau unerträglich, also dieses sexistische Gesamtkonstrukt, aber er hat sich trotzdem 44 Minuten angehört.
Das finde ich mutig.
Das finde ich gut.
Hat's eine Dreiviertelstunde.
Ja, hallo, also. Nö, also da, so lange würde ich zum Beispiel bei Sachen, die ich scheiße finde, nicht aushalten.
Ne. Also ich kann, wenn ich Katja Krasavitsch irgendwie 15 Minuten gehe.
Ja. Na gut, so lange sind auch nicht ihre Videos. Sind 6 Minuten, wie sie mit ihrer Nichte irgendwie rumbumst.
Überleg mal, das wäre noch länger, wenn du deine Denkpausen nicht rausschneiden müsstest, hätte das vielleicht zu 60 Minuten
gehört. Also der Podcast, ja, um eins zu sagen, der Podcast wäre mindestens 3 Stunden lang, jede Folge, wenn ich meine Denkpausen nicht rausschneiden würde.
Hey Marvin, jetzt wo du es gerade sagst, sorry, dass ich, meine Gedanken flitzen gerade wie wild durch die Gegend, was das betrifft. Du hast gerade gesagt, dass sie mit Lucy Cat Videos gemacht hat, ne, Katja Krasavice. Da hast du absolut recht, weil ich habe ja mir auch mal so Krasavice-Dinger angeguckt und weiß nicht, haben wir das letztes Mal besprochen, Pornhub hatte ja jetzt die Statistik rausgegeben, wie in Deutschland quasi die Porno-Gewohnheiten gerade auf dieser Plattform sind. Und da haben sie auch die Sparte aufgemacht, was die deutschen Nutzer hinsichtlich von Pornodarstellern am meisten gesucht haben. Und auf Platz 1 Lucy Cat und auf Platz 2 Katja Krasavice.
Aber die hat doch gar nicht richtiges Hardcore gemacht.
Nee, hat sie nicht. Aber da sieht man mal wieder, was Netzwerk und Reichweite und gegenseitig Influenzen, wie auch immer, also Product Placement, wenn man es mal so sagen will, wirklich bewirken kann.
Aber ich wäre hier noch, um das wieder zum Fußball kurz rumzudrehen, was ich bei Pornhub, am aller Statistiken, du hast Pornhub-Statistiken genannt. Dazu wollte ich mal was sagen. Was seid ihr für kranke Leute da draußen, wenn ihr euch in der Halbzeit einen runterholt. Also Marvin und ich, wenn wir Fußball schauen, kommen wir in der Halbzeit zum Luftschnappen, Bier holen etc. Aber selbst wenn ich alleine schauen würde und einen echt verkatert ralligen Tag habe, würde ich nicht mehr in der Fußballhalbzeit auf Pornhub gehen und mir dann einen runterholen. Hä? Und schon gar nicht während einer WM. Muss man die WM-Statistiken dir anschauen. Alle, ja. Geht mal WM Pornhub Stats an. Und dann seht ihr, in der Halbzeit von jedem Spiel kriegt Pornhub einen harten Traffic.
Ach, hör auf.
Übelst
einen harten Traffic.
Aber man darf das wirklich nicht, man darf das nicht unterschätzen. Also die Gesellschaft ist nicht diese Gesellschaft, die du auf der Straße siehst, die du in den Einkaufszentren siehst, die du auf Partys siehst. Es gibt auch einen gewissen Teil der Gesellschaft, die sind größtenteils einfach im Keller. Ja, okay. Deswegen sage ich, die Kraft kommt aus dem Keller und es ist eine...
Das ist der Titel der Folge. Die Kraft kommt aus dem Keller.
Ist das, also entweder von wem ist das die Biografie von Jens oder die Kraft kommt aus dem Keller?
Ja, und das ist eine. Und ich mach das mich, ist
die Biografie.
Ich mach wenn Jens stark. Keller in Österreich geboren worden wäre.
Oh Mann.
Das immer wieder. Natascha Kampusch. Bestseller. Spiegel-Bestseller ist Platz 1. Die Kraft kommt aus dem Keller.
Aber außerdem ist eine Lüge, die hat Halbparterre gewohnt, ja.
Oh, da hat es doch gut gehabt. Warum ist er denn da abgehauen?
Um das Ganze abzuschließen, es gibt eine weit unterschätzte Bevölkerungsgruppe, eine Subkultur, die ausschließlich in Kellern haust.
Und nun sind wir mal wieder abgestochen. abgerutscht. Aber das ist ja auch vollkommen okay, dafür trinken wir auch Bier und das passiert ja auch, das ist nicht unser ganzer Anspruch. Das ist
Unterhaltung.
Wir sind schon auf, ja, auf jeden Fall, wir sind ja schon ein bisschen strukturierter für manche dieses Mal, sehr gut.
Also ich glaube, wir sind noch nie so unstrukturiert gewesen wie gerade eben, aber nichtsdestotrotz sollte vielleicht auch der Rasenfunk eine ganz neue Sache aufmachen, neue Sparte. Auf Platz 1 Unterhaltung, Strafraum, hey, ja. so viel Selbsteinschätzung muss sein. Bei den einen ist es die Kraft aus dem Keller, bei den anderen die Kraft aus der Börse, beziehungsweise aus der Geldbörse, weil ich habe mir nochmal angeguckt, was gerade in diesem Winter an Transfersummen für Neuzugänge oder beziehungsweise für Vereinswechsel ausgegeben wurde und das ist schon beachtlich, was das betrifft. Also wir hatten ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass sie die Summen für Spieler immer mehr nach oben getrieben werden und dass man vielleicht dann irgendwann mal darüber nachdenken könnte, ob man da nicht eine Regelung hinkriegt, die da so einen Deckel drauf setzt. Aber aktuell ist es so, dass selbst für Wintertransfers, die ja jetzt nicht dafür verschrien sind, dass sie die ganz großen Leute ranholen oder die ganz krassen Transfers sind, wie jetzt im Sommer, dann trotzdem Summen mit sich gebracht haben, die einem den Arsch platzen lassen. Auf Platz 1, zumindest was meine Recherchen betreffen, ist immer noch Coutinho, der ja von Liverpool dann doch zu Barca gewechselt ist.
Was nachdem diese Saison angeht.
Ja, diese Saison. Der Gott sei Dank seine Grippe überwunden hat, um noch rechtzeitig zu Barcelona zu kommen. Oder was auch immer er da hatte, für 90 Millionen, tatsächlich 90 Millionen. Ja. Aubameyang, jetzt kürzlich auch aus aus Bundesliga-Sicht, für über 70 Millionen zu, oder 67 Millionen zu
Arsenal,
was ja auch sehr beachtlich ist. Und was habe ich noch rausgesucht? Moment, ich schaue mal kurz auf meinen schlauen Zettel. Wir hätten da noch einen Alexis Sanchez von Arsenal, der für 70 Millionen, sagte mir Transfermarkt.de, von Arsenal zu Manchester United gegangen ist, was ja eigentlich auch so Summen sind, die man sonst, wenn überhaupt, nur aus der Sommerzeit kennt, wo dann quasi die Umstrukturierung des Vereins auf personeller Sicht dann groß angegangen wird und der Wintertransfer ja eigentlich eher so als Überbrückungszeit ist, wo man so ein paar Löcher stopft und so ein paar Leute ranholt, die vielleicht nicht mehr bei ihrem Verein jetzt so mehr die Leistung bringen oder noch einen gewissen Namen haben, je nachdem, welche Gründe es da immer gibt, die Leute abzugeben, um noch so ein bisschen sich vielleicht auch so eine warme Decke fürs Gewissen irgendwie zu stricken. Und zu sagen, na gut, wir haben zumindest die Möglichkeit, im Winter noch Leute ranzuholen, in diesem Fenster, genutzt. Damit uns am Ende keiner sagen kann, aus Vereinsführungssicht, wir hätten jetzt nicht versucht, an den Zielen unserer Saison irgendwie zu bleiben und dafür zu kämpfen. Und da ist natürlich die Frage, Winter-Sommer-Transfers, hat das überhaupt heutzutage noch eine Wertigkeit?
Naja, früher war ja der Winter immer so irgendwie so Reste, Rampe oder Notverstärkung oder Verletzung auch. Also das ist ja auch, das ist für mich ja der Wintertransfer, war immer zu viel Verletzte in der Hinrunde und wir brauchen Unterstützung. Dann holt man sich so einen gestandenen Senior in der Bundesliga und dann sagt man, ach, jetzt sind wir auf jeden Fall gut gerüstet, die Mannschaft ist stark genug und dann steigt man in die zweite Liga, Hashtag VfB, und vertraut alles in die Hände eines Mario Gomez. Früher war das wirklich so, finde ich zumindest, dass Wintertransfers eher so Lückenfüller waren mit, wir sind noch nicht in der Breite so gut aufgestellt oder jetzt nicht mehr. Der FC Bayern sollte sich auf jeden Fall vielleicht einen Torwart holen, weil, aber nein, sie haben Tom Starke, der kommt immer wieder aus der Rente zurück. Für Bayern kommt man immer wieder aus der Rente zurück, naja. Ich finde aber auch,
warum auch nicht?
Ja, für diese Kohle. FC Bayern, hallo? Für die Kohle und dann bellt der Hund und dann bist du auf jeden Fall wieder da und stehst am Spielfeldrand.
Und hat keinen Vertrag.
Ja, aber es ist ja immer, was?
Marvin, was sagst du? Der VfB ist ja tatsächlich eine Mannschaft, die für Wintertransfers bekannt ist und hast du mal einen schlauen Wintertransfer vom VfB mitgekriegt?
Brun Larsen, der gleich direkt bei seinem Debüt einen Elfmeter verursacht hat.
Ja, aber das ist ja normal. Der letzte, Dennis Burnic, hat ja auch kleine Elfmeter verursacht. Also der ist kein Wintertransfer, der ist ein Sommertransfer und dann hat man ihn aufgestellt und hat dann Elfmeter verursacht. Das ist ein klassischer Move eines...
Also ich sehe mir jetzt gerade die Abgänge an. Simon Terodde, Ailton...
Terodde tut weh, ja.
Grigic und Brekalo.
Ja, wir haben mehr abgegeben, als das wir geholt haben. Wir haben Mario Gomez geholt, diesen Tommy und Brun Larsen. Ja, aber generell hat der VfB im Winter immer nur Scheiße gekauft. Also mal generell so drüber. Da gibt's ja,
aber,
ein,
zwei, aber das ist aber doch, das ist doch gerade die Narrenfreiheit, die du im Winter hast. Du kannst sagen, okay, wir holen die, weil es sind Wintertransfers. Das sind jetzt nicht irgendwie die Kanonen, die man sonst irgendwie ranholt, um letztendlich die Mannschaft zu unterstützen, sondern um, wie gesagt, den Leuten noch das Gefühl zu vermitteln, okay, wir versuchen auf personaler Ebene noch so ein paar Sachen. Und, das ist immer das, was bei den Wintertransfers, und wenn sie nicht funktionieren, da haben sich alle Leute gesagt, ja, ist ja halt ein Wintertransfer. Weißt du, mehr ist es halt nicht. Und heutzutage, wie gesagt, wenn du so Leute siehst wie Sanchez, wie Coutinho, wie Aubameyang oder auch und Van Dijk.
Dann ist auch so Giroud. Also dann ist auch wieder, wo du denkst, Giroud hat doch schon, ja, der sollte doch schon in Rente gegangen sein, Giroud.
Diego Costa ist auch gewechselt, ja, von Chelsea zu Atletico Madrid.
Gutes Beispiel,
Mkhitaryan, ja. Auch wieder gewechselt, ne, zu
Aber Arsenal. Das sind auch, man muss da auch unterscheiden, und zwar Transfers, die im Sommer nicht mehr geklappt haben, weil der Verein sich schiefgestellt hat und also bei Liverpool ist es ja so, Coutinho wollte schon im Sommer wechseln und hat dann aber erst jetzt gewechselt, weil Liverpool quasi noch so genannt hat, oh scheiße, bevor wir gar keine Kohle mehr kriegen, nehmen wir ja noch das, weil im Sommer hätten sie ihn ja für ein Appel und ein Ei verloren und die muss man unterscheiden, weil genau das gleiche ist ja mit hier einigen Leuten, die wir jetzt hier angeführt haben, Virgil van Dijk wollte schon im Sommer, Liverpool wollte ihn schon im Sommer haben, haben ihn nicht gekriegt, jetzt haben sie ihn gekriegt halt für ein anderes Angebot. Das gleiche wäre ja fast passiert bei RB Leipzig, um die jetzt auch mal wieder in den Ring zu werfen, mit Naby Keita.
Ja, genau.
Naby Keita wollten sie im Sommer schon, Leipzig hat im Sommer blockiert und Leipzig ist wohl die einzige Mannschaft, die schlau genug ist, zu wissen, dass sie ohne diesen Mensch höchstwahrscheinlich nicht die Champions League erreichen werden. Und
ja, das hat sich wahrscheinlich auch Liverpool gedacht, ne? Coutinho als Leistungsträger, und haben gesagt, wir versuchen es erstmal mit ihm noch bis zur Halbserie und gucken, was da los ist, so, weißt du, und gucken, was wir dann machen können. Und da kann man jetzt sagen, was man will über Rangnick und so, hat jetzt auch nicht immer alles richtig gemacht. Bei gewissen Sachen kann man vielleicht noch, was die Wintertransfers auch mit Flops bzw. verpassten Gelegenheiten, was das betrifft. Aber er hat schon vor der Saison quasi diesen meiner Meinung nach wirklich cleveren Deal mit einem Cater klar gemacht, wo man wusste, er will eigentlich nur noch bei Liverpool spielen. So. Wo es klar war, so, er will bei denen spielen, aber wir brauchen den, um unsere Ziele zu erreichen. Diesen Deal klar zu machen, dass man sagt, wir verkaufen ihn quasi schon im Vorfeld für nächstes Jahr, er spielt aber noch ein Jahr bei uns und nach Leistungsabhängigkeit kriegen wir dann eine Grundsumme und es gibt dann noch ein paar Bonuszahlungen, je nachdem, was der Club dann am Ende für einen Platz hat, so, ob sich international Champions League oder Europa League oder sonst irgendwie qualifiziert. Dann zu sagen, wir machen das so, binden ihn für die Ziele aktuell und geben ihn trotz extremen Druckes und vieler Zahlungen, die möglich gewesen wären.
20 Millionen mehr.
Ja,
das ist von übrigens Liverpool doppelt so
trotzdem
viel
nicht ab.
Die Zusatzsumme, die Liverpool bereit war zu zahlen für Naby Keita, ist doppelt so viel, wie der VfB je ausgeben wollte für einen Spieler. Der VfB sticht ja hier heraus. Der teuerste Spieler, den wir, glaube ich, hier geholt haben, ist Ciprian Marica immer noch für 11 Millionen, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das ist es auch. Und der war richtig gut. Scheiße, war das schlecht. Und 20 Millionen mehr ist aber tatsächlich die Einnahmen, die du ungefähr hast aus der Vorrunde der Champions League. Deswegen hätte Liverpool diese Summe auch gezahlt, quasi für 70-90.
Ja, aber
kann man ja auch immer nicht so rechnen.
Aber ist es nicht trotzdem, jetzt nochmal drauf zu zoomen, ist es nicht absurd quasi, dass das eigentliche Fenster des Wintertransfers, das verschrien wurde als Resterampe oder irgendwie was noch laufen kann, das geht mal woanders hin, quasi dazu dient als letzte Option für einen Verein, einen Spieler, der schon von Anfang der Saison eigentlich nicht mehr bei dem Verein sein wollte, aber Leistungsträger ist, den noch irgendwie für Zählbares rauszuhauen. Das ist doch absurd. Was das betrifft.
An sich ja, aber dann gibt es ja auch sinnvolle Sachen dahin. Wir haben tolle Transfers, wo ich sage so, hey, Simon Terodde von Stuttgart, auch wenn es mir im Herz wehtut, trifft wieder für Köln. Kommt nicht mehr zum Einsatz, aber man sieht sein Potenzial. Wieso nicht? Und die Summe für 2 Millionen tut halt da im Herz weh. Und dann aber auch nicht, also Also wie gesagt, das ist, glaube ich, zweiteilig. A, Leute, die nicht bei diesem Verein mehr gefragt waren, in Ungnade gefallen sind oder was auch immer und jetzt wechseln wollen oder wieder zu Einsatzzeiten kommen wollen, das ist ja auch oft. Die WM steht vor der Tür, du kommst gerade nicht auf die Einsatzzeiten, dann gehst du halt mal zu einem Verein, der billiger ist, bittest um Freigabe, der Verein kann es verschmerzen und du kommst auf deine Einsatzzeiten.
Da muss ich aber sagen,
3 Millionen für Terodde. Ach, 3 Millionen, die 1 Million beim VfB juckt.
Also, das ist jetzt wirklich hier Manager-Level absoluter Kindergarten, aber ich muss sagen, ich finde es in dem Moment immer noch die clevere Option für einen Verein, den Spieler auf einer gewissen Leihbasis irgendwo hingehen zu lassen, damit er Einsatzzeit bekommt, damit er sich da entwickeln kann. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig vom System, was gerade in dem aktuellen Verein noch gespielt wird. Also bei Leipzig wäre es zum Beispiel schwierig, jemanden, das ist immer das große Thema, jemanden auf Leihbasis abzugeben, weil der da quasi ein System spielen muss, das in Leipzig nicht gespielt wird. Wenn er dann wieder zurückkommt, muss er in ganz andere Abläufe, in einer ganz, ganz anderen Systematik wieder eingegliedert werden, was für ihn dann auch wiederum schwierig ist. Zwar die Erfahrung bzw. die Einsatzzeit ist vielleicht fit, wie auch immer, kann sich dann den Verein etablieren, kommt dann zurück gestärkt, aber muss dann wieder sich quasi, sag ich mal, eingliedern, was ihn wiederum auch schwächt. So, weißt du, das ist immer so die Geschichte. Aber nichtsdestotrotz finde ich das immer noch angenehmer, jemanden Spielzeit zu geben, der gerade so ein bisschen auf der Bank schmort oder nicht zu Einsatzzeiten kommt, wenn er auf Leihbasis irgendwo hingeht und dann immer noch als Option zurückgeholt werden kann. Nicht ohne Grund wird er gerade die Winterzeit auch sehr stark genutzt, um Leute auf Leihbasis irgendwo hingehen zu lassen. Ne?
Ja, gerade auch mit Kohle und so. Aber wie gesagt, also der VfB hat sich minimal verstärkt. Leipzig hat sich, glaube ich, einen Transfer gemacht mit Lookman oder Lookman.
Lookman, original Rotterdam. Naja, gut, das war ja die große Geschichte, dass RB an Millennium-Talent Embalo dran war.
Ach ja, der war.
Genau, der 16-Jährige, der für 20 Millionen wurde ja verhandelt, rangig bereit gewesen wäre, 20 Millionen für einen 16-Jährigen auszugeben. Ich meine, wo wir gerade bei Transfers und so sind, ne? Wie krass ist eigentlich überhaupt die Tatsache, dass man 20 Millionen mittlerweile für 16-Jährige ausgeben muss, weil sie irgendwie Talente sind. Andererseits denkst du dir, wenn der sich quasi so wie Cater quasi in seinem Marktwert gesteigert hätte, dann wäre er mit 20 das Vierfache wert, so wie die Preise gerade laufen. Also mittlerweile kannst du ja gar nicht anders als so viel Geld für jemanden ausgeben in dem Alter. Aber was am Ende dann irgendwie dann doch durch so liest man absurde Forderungen oder nicht zu verhandelnde Forderungen vom Berater oder vom Spieler an sich dann doch blockiert wurde und man am Ende nicht umgesetzt hat.
So. Ja.
Das widerspiegelt, also ich kann es ja nur von irgendwie außen mit meiner sehr einfachen Meinung wiedergeben, aber das zeigt mir auch von außen so, wie krass mittlerweile auch in den Köpfen der Leute sich was gewandelt hat, was so ihre eigene Wertigkeit betrifft. So ein Spieler mit 16, der anscheinend bei einem Verein, der jetzt monetär nicht gerade am schlechtesten aufgestellt ist, so viel verlangen kann, dass selbst die sagen, nee, das können wir selbst mit unseren Mitteln oder wollen wir mit unseren Mitteln nicht stemmen, was auch immer da verlangt wurde, das wurde bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Das ist schon ein bisschen, auch für Prost, für einen Wintertransfer, sehr, sehr absurd. Und das gab's in Anführungsstrichen zu meiner Zeit, beziehungsweise noch vor 10 Jahren, gab's das halt nicht. Das war nicht eine Frage von Star-Wechseln oder sonst irgendwas, diese Zeit der Transfers.
Das war noch nicht so teuer, aber was halt da, zum Beispiel, wenn man sieht, was mit Messi lief, um das mal einzubauen, das war ja auch krass, was da im Endeffekt lief, ja. Also, die haben den ja gescoutet, der war klein irgendwie und dann hieß es ja, der wird nie groß, der wird Peter Pan bleiben. Messi, und dann haben die den ja zum Arzt geschickt, weil die wussten, der hat Talent, und die haben den ja dann hochgespritzt. Der hatte dann Spritzen und solche Kniedinger bekommen, dass er größer wird. Also Knie, ja. Messi wäre ja nochmal 20 Zentimeter kleiner, wenn der FC Barcelona nicht Ärzte und Mediziner daran gejagt hätte, um den, das ist auch krank, aber das weiß heutzutage nur keiner mehr. Die haben den Pillen gegeben, Spritzen, dass seine Knochen was weiß ich irgendwie, also wirklich, Messi wäre 20 Zentimeter kleiner oder was weiß ich, wenn der nicht solche Behandlungen bekommen hätte, hier Knie-Stretching, Scheiße, haben die mit dem gemacht, allen möglichen Shit.
Streckbank,
wirklich.
Ja.
Nee, so in die Richtung Streckbank irgendwas. Also es gibt wirklich in der Biografie, dass der auch geheult hat und so und alles und halt in seinen Teenager-Jahren haben die den gepusht, dass der Junge überhaupt über 1,50 kommt, weil dann wäre er halt wirklich für den Arsch gewesen. Und ich meine, da hört
das ist auch krass,
das
ne?
war der Anfang.
Den einen droht die Bank, den anderen die Streckbank.
Ja. Und halt, das ist so, wo ich mir denke, okay, da hat's angefangen. Was wir aber vergessen ist, dass er eigentlich, ich weiß nicht, wer hat daran Schuld, weil das Geld kommt ja irgendwo her, ja. Aber zum Beispiel, ich weiß ja, wenn man jetzt die Vorrunde der Champions League übersteht oder kriegt, nee, nur Vorrunde, kriegst du 20 Millionen Fernsehgelder. Das ist schon, ne, und dann, was machst du denn mit dem Geld? Bist du der VfB, baust du Sichtschlitze ins Klo. Bist du aber ein schlauer Verein, machst du damit andere Dinge, wie zum Beispiel in ein Nachwuchszentrum investieren. Okay, das hat der VfB auch gemacht mit der Meier-Vorfelder-Kohle. Leipzig hat es auch gemacht am Kotterweg. Nutzt es nur noch nicht. Aber
im Gegenteil.
Halt, das sollten das ganze Gebäude vom Kotterweg einfach auslagern nach Salzburg.
So ein paar Hobos da einlagern.
Ist ein schönes Gebäude.
Und schön ist es, schön.
Ja, oh, schön.
Hat das mal gesehen,
ja. Oh, Leistungszentrum.
Die Fenster.
Jedenfalls, wir sind schon wieder im Hitler-Sprech. Wir sind schon wieder im Hitler-Sprech. Wir sollen so ein Hitler-Alarm
Hallo, machen. Das war sächsisch. Das so. War tiefstes sächsisch.
Ach so, ja, das klingt mir ähnlich.
Ich habe nur gesagt, weißt du kommst da an, stellst dich hin, weißt du, stemmst so die Arme in die Seiten, so, weißt du, in die Hüfte. Also, gleich mal.
Böhmermann,
das ist mal Gebäude. Weißt du, als ich in dem Alter war, da gab es noch nicht mal so Gebäude. Da müssen wir ja auf dem Feld spielen, zwischen Rüben.
Ja.
Und die haben ja das, ja. Die sind neben in Saus und Brausau. Ja. Saus und Braus, sag ich dir. Das haben wir alles nicht gehabt. Wir hatten, müssten ja mit der Pille, mit der Nille rumspielen, ne? Und die kommen mir an. Die haben ja einen Personal Trainer. Ich hatte noch nicht meinen Vater. Und die haben ja einen Personal Trainer. Das gibt's doch gar nicht. Auf der Aschebahn sind wir rumgelaufen. Die laufen hier auf Velour, sag ich dir, auf Velour. Da hoch und runter. Und da kriegen die einen Ernährungsplan. Ich hab nicht mal was im Kühlschrank.
Ja. Aber dann schau dir mal an, schau dir doch mal die Fußballspiele, schau dir mal WM-Finale 1990 an, Deutschland mit einer geilen Mannschaft, schau dir mal das Spiel an, wir haben das mal gemacht, da musst du richtig viel Bier saufen, um das ganz, die 90 Minuten kannst du dir bei YouTube anschauen, das kann hier mal jeder machen, 90 Minuten Deutschland, EM-Finale 1990, dieses legendäre Finale, schaut euch das mal an, Mann, also das ist ein richtiges, boah, das ist ein richtig langweiliges Fußballspiel, ich weiß nicht, was die früher auch gemacht haben, Fußball ist heutzutage sehr viel attraktiver als damals, das kann mir keiner sagen.
Trikots schwerer durch Baumwolle.
Ja, genau, oh, ich habe so eins daheim, so ein Frotte-Trikot, das ist tatsächlich schwer, wenn es regnet.
Wenn es da regnet, Alter,
dann ja, das schwitzt, Kettenhemd. Das schwitzt, der Schweiß wird ja auch schon noch in, jedenfalls Fußball in den 90ern war übelst unattraktiv und seit es so viel besser wurde und alles und attraktiver, schneller etc., wie das heute hin und her geht, ja. Ein Kritikpunkt an Mario Basler, der sagt immer, früher, da habe ich hier. Und ja, früher war es noch nicht so schnell, Digga. Die sind jetzt mega alle getrimmt. Alle von damals, die ganze 74er Mannschaft von Bayern, die alle hochgeblasen wird und sonst noch was oder so.
Guck dir mal Eke Hessler an, ja, gerade.
Guck dir mal an. Apropos kleiner Schnipper, gell. Wird hier eben hochgeblasen, dass sie die tollste, legendärste irgendwas sei. Ja, aber ist halt eben nicht so. Wenn du dir die Spiele von damals anschaust,
denkst
du dir, das ist so komisch. Und deswegen wird heute mehr Geld bezahlt auch, weil das attraktiver ist. Es schauen mehr Leute überall auf der ganzen Welt zu. Einschaltquoten sind viel höher. Alles ist viel höher. Trikots kosten mehr. Inflation. Deswegen kriegen Vereine mehr Geld. Und dann gibt es halt noch solche Cheater wie Paris, die Geld von außen hart reinblasen. Dieses Folge dem Geld. Das ist ja hier das Witzige. Paris gibt Barca diese Kohle. Ja.
Die nehmen die Kohle an.
Barca nimmt die, nimmt die Kohle an.
Du würdest sie genauso nehmen.
Unser großes Idol, der Assi Toni. Nimmt die Kohle an. Wem geben sie die Kohle? Liverpool zum einen. Und was haben sie noch geholt? Und Dembele hat noch nicht mal gescheit Trikots verkauft. Was weiß ich.
Lebt jedenfalls. Noch, also kann er schon wieder Fußball spielen? Er hat jetzt mal
ein Spiel gemacht. Nee, der hat sich zweimal gespielt und dann wieder verletzt.
Herzlichen Glückwunsch.
Toller Transfer. Super. Liverpool hat dann die Kohle wohl wieder Leipzig in den Arsch gesteckt. Und Dortmund hat sie jetzt gut verteilt in den Arsch gesteckt, würde ich sagen. Die haben sich ja nicht auf einen großen, krassen, sondern so kleine Investments
gemacht. Also die haben wirklich, ja. die haben, was die Einnahmen betrifft, da ordentlich Feuerholz besorgt. Also das ist schon...
Die haben schon eine sehr, sehr positive Transferbilanz. Ja. 48,25 Millionen.
Ja genau, die haben sich ja an diesen Batshuayi, der heute zweimal getroffen hat, Sergio Gomez geholt, ist auch ein geiler Transfer. Und den Akanji, Hammer-Transfer, würde ich sagen. Dortmund hat schlau gemacht, muss ich wirklich sagen. Liverpool.
Jetzt brauchen sie noch einen Trainer. Und dann, jetzt brauchen sie noch einen Trainer, der, also ich meine, Dortmund hat ja, letztendlich, wenn wir mal über Transfers beziehungsweise Vereinswechseln sprechen und jetzt hier gerade durch die Themen springen, ist mir bei Dortmund wirklich, also Dortmund ist gerade so das herausstechende Beispiel dafür, wie man innerhalb von kürzester Zeit aufgrund von einer personellen Notlage oder von einem kurzen Tief sich mit dem Arsch das einreißt, was man jahrelang aufgebaut hat. Also das, was Klopp und Tuchel an Fußball etabliert haben in Dortmund und was so der Bosch so ein bisschen expliziter weitergeführt hat oder noch ein bisschen auf die Spitze treiben wollte mit Offensivfußball, wofür ja auch Dortmund stand, durch ein Tief oder durch eine kurze Misere im Verein haben sich das mit dem Arsch eingerissen. Jetzt haben sie zwar heute gewonnen gegen Köln, aber was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe und was ich auch davor gesehen habe, wie sehr sich das Dortmunder Spiel von der eigentlichen Philosophie und von dem, was sie taktisch auf dem Rasen gebracht haben, wieder zurückentwickelt hat. Das ist unglaublich.
Ich war immer offensiv begeisterungsfähig in der Champions League noch auch.
Es ist wirklich krass und da ist jetzt auch kein Affront oder so oder kein Fronten gegen Stöger, weil er macht das, was er halt machen kann oder was er machen will, wie seine Auffassung von Fußball ist. Und die ist halt, sieht nun mal so aus. Und wenn du natürlich einen Stöger holst, dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass es halt der den Fußball quasi in diesen Verein bringt. Aber das ist schon so ein bisschen sehr, sehr, ich will nicht sagen traurig, aber sehr, sehr erschütternd, dass quasi ein Verein innerhalb von kürzester Zeit quasi wirklich fernab von dem fußballphilosophischen Weg ist, wie er jetzt sich gerade darstellt. Natürlich sagen jetzt viele Dortmunder, die ja auch ein bisschen mehr in der ganzen Geschichte drinstecken, ja, das ist eine Übergangsphase und guck doch mal genauer hin und es braucht irgendwie Stabilisierung und letztendlich ist Stöger jetzt gerade auf Platz 2. Also was spricht dagegen, wenn man diese Übergangsphase mit so einem Platz jetzt gerade krönt? Aber ich finde es trotzdem schon heftig, wie schnell sich innerhalb von kürzester Zeit in einem Verein was wandeln kann. Und das zeigt ja auch gerade die personelle Situation. Ne? Ein Heilsbringer wie Aubameyang fällt jetzt in Ungnade und ist halt letztendlich nicht mehr im Verein und hat sich da mehr oder weniger rausgemenschelt.
Das hat aber der Dortmund hat gar nichts gelernt. Das hat er der letzte Transfer schon dementsprechend gemacht, dass er sich aus so einer Scheiße einfach so, also Dortmund hat gar nichts gelernt, oder? Dembélé hat das gemacht und Aubameyang hat das gemacht und wer ist dann der Nächste, der da gut spielt und sagt, oh, ich will lieber international spielen, oh, ich glaube, ich komme mal nichts zum Training, oh. Was ist das jetzt für ein Dialekt, weiß ich nicht. Irgendein Dialekt von einem Spieler.
Oh, ja, also unabhängig jetzt vom Dialekt oder sonst irgendwas, auf jeden Fall geht, ich weiß gar nicht, warum wir jetzt gerade bei Dortmund sind, aber auf jeden Fall geht ein mächtiges Zeter und Mordio durch den Verein. Und vielleicht liegt es auch irgendwie daran, dass die Dortmunder gerade innerhalb von kürzester Zeit zwei wichtige Leistungsträger abgeben mussten, aufgrund deren persönlicher Befindlichkeit, was ihre Zukunftsplanung betrifft. Ne? Dembélé, der nun unbedingt zu Dortmund, der unbedingt zu Barcelona wollte und das Ganze irgendwie durchgesetzt hat durch eine Art und Weise, die auch schon vorher bekannt war, weil Dembélé war ja letztendlich schon vorher bekannt durch die Tatsache, dass er sich schon aus einigen Verträgen, was ich auch vorhin schon gesagt habe, rausgemenschelt hat, indem er eine Schnute gezogen hat, die professionelle Vertragsschnute. Und man gesagt hat, ja, jetzt ist aber ein bisschen reifer geworden. Jetzt ist er schon ein halbes Jahr älter. Mal gucken, was der noch zu leisten vermag, auch von menschlicher Seite aus. Hat nichts gebracht. Aubameyang war schon immer so ein bisschen so ein Typ, der die Zeichen auf Abschied gesetzt hat, weil man mit der Attitüde, was den Lifestyle betrifft, nicht vielleicht immer im Ruhepott bleiben möchte. Und das Ganze hat sich jetzt mal wieder gezeigt. Dementsprechend ist auch die große Frage, wie viel Wert überhaupt noch auch Verträge haben, gerade aktuell. Wir sind jetzt gerade auf einem Niveau, was den Doppelpass betrifft, von der Diskussion her. Aber ich möchte es trotzdem gerne mal nochmal zumindest kurz anschneiden, weil das mehr denn je, gerade an den jüngsten Beispielen, auch mit Cater zum Beispiel, wo gerade aktuell dann doch mit Biegen und Brechen der Vertrag nicht aufgelöst wurde, sich gezeigt hat, naja gut, also so eine Unterschrift unter so einem Vertrag hat dann doch mittlerweile keinen Wert mehr. Ich verliere euch gerade, weil
ja,
was über Stuttgart läuft.
Ich hab dir ja gesagt, mach den Fernseher aus. Wenn wir Hannes Wolf im Fernsehen sehen, das ist wie wenn du meine Ex-Freundin,
Hannes, komm zurück. Ja, ich habe noch gerade ein bisschen gerudert. So,
ja, weißt du? Alles klar. Nee, aber
wir sind schon
durch einen Trigger.
Aber Moment, ich hab
das ist wirklich, Hannes Wolf ist ein Trigger. Zeig noch ein Bild von Reschke und da fliegt ein Bier in dein Fernseher.
Also Korkut sieht ja auch aus wie so ein trauriger Manschettenknopf.
Übrigens, dazu habe ich was. Weißt du, was im Trans...
Trauriger Manschettenknopf. Da kam er wieder. Weißt du, der Marvin, der lauert. Der ist im Hintergrund. Der guckt auf seinem Laptop, sucht ein paar Statistiken raus, trinkt sein Bier, bleibt still. Er ist ein bisschen krank. Er muss morgen früh um 6 aufstehen. Aber dann kommt er mit dem traurigen Manschettenknopf.
Knopf. Das sieht wirklich aus wie ein trauriger Manschettenknopf. Ja. Das ist die beste Beschreibung von Korkut ever. Ever.
Nee, scheiße, ich habe auch einen vorbereitet. Pass auf. Das kann ich jetzt nicht mehr einbringen, so eloquent.
Ach.
Ja. Ich habe ein paar Ghostwriter. Das sind auf jeden Fall also zwei von drei von 93. Die haben mir so ein paar Witze aufgeschrieben. Mal gucken, ob die funktionieren.
Ben testet Witze.
Die Wintertransfers haben ganz schön viel dicke Schecks eingebracht. Ich nenne sie nur noch leise die Transfette.
Naja, also ich würde sagen, eins von zehn.
Für den eins Witz. Von zehn, ja.
Ja, also.
Also wir lassen uns noch Luft nach oben, ja.
Da ist noch.
Ich hätte noch eine Analogie hier, weil wir von Transfers auch heute reden. Ein Transfer ist von einem, also Trainer, Fußballtrainer in der ersten Bundesliga, sind wie ein Neuwagen, den du dir kaufst. Sobald du vom Automarkt runterrollst, sind sie automatisch weniger wert. Und wenn man so sieht, es ist auch kein Trainer in der letzten Zeit mehr wert geworden, oder? Kein fucking einziger Trainer wurde A aus der Bundesliga raustransferiert zu einem anderen Verein und ist dann mehr wert. Also alle wurden, es wurde viel gemuschelt.
Du siehst meinen Gesichtsausdruck gerade.
Ja, ja. Ein Hasenhüttl wird bei Bayern gehandelt. Scheiß drauf, Jupp macht weiter.
Hier übrigens noch ein Witz.
Nagelsmann genauso nicht. Und alle Trainer werden immer hingekarrt. Hier Skripnik, nö. Nuri, nö. Alle Trainer, die wir in der Bundesliga haben, werden mehr wert. Und wir haben den Gau geholt. Wir haben den Lada aller Bundesliga-Trainer.
Ja, aber der Lada hat doch wenigstens ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das ist dieser eklige Korkut. Weißt du, was Korkut für mich ist? Korkut ist dieser VW Golf, der damals in den allen bunten Farben, wo jedes andere Teil eine andere Farbe hatte. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich Korkut. Ja, das ist so eine Scheißkarre und sieht aber bunt aus und wird sicherlich 2-3 Spiele.
Wie die Sitze von Fortuna, wolltest du sagen.
Ja, wie die Sitze von Fortuna. Genau, das ist wie die Sitze von Fortuna, das ist Korkut.
Aber wenn du damit sicher fährst, dann wär's vielleicht der Korgurt.
Ja.
Aber warum? Oh. Aber Ben, bitte, ich versuche es zu verstehen. Warum holt man Korkut? Ich versuche es zu verstehen.
Ohne Witz, der hat diesen Trainerlehrgang mit Klopp und Tuchel gemacht, ja. Dann hat er da schon völlig so, dann ist er in der Türkei als, Türkei war U19 Co-Trainer in der Türkei geflogen. Hannover, 3 Spiele gewonnen, den Abstieg da geschafft, danach geflogen. Lautern, alles zur Verfügung gestellt, geflogen. Dann so ein, dann denkst du dir schon, dass der nie wieder einen Job kriegen wird irgendwo. Und dann kommt Leverkusen und gibt ihm eine echt gute Mannschaft. Und dann. Und dann kriegt er jahrelang, wie lang, keinen Job mehr von 2017. 2 Jahre lang arbeitslos. Und dann kommt, haben die Lack gesoffen beim VfW. Ja, ernsthaft. Haben die, die haben irgendwas, also der Reschke.
Wie kann man Korkut holen? Ich verstehe es
nicht.
Die
haben,
ja. Guck mal, 1,17 Punkte pro Spiel durchschnittlich. Das war seine erfolgreichste Bilanz in der Zeit in Hannover aus 48 Spielen. Wieso holt man ihn?
Die einen haben gesagt, er ist ganz passabel. Die anderen sagten, er wäre Korkut.
Oh. Also Trainer sind jedenfalls in ihrem Wert, was Transfers angeht. Ich habe schon lange keinen teuren Trainertransfer mehr gesehen. Und ja, Trainer sind wie Autos, wenn du sie kaufst, sind sie auf automatisch 10%
weniger. Es ist immer noch, beachtlich. Also ich meine, mittlerweile haben sie trotzdem schon so ein paar gute Ausstiegsklauseln und die die Finanzgeschichte läuft ja bei denen meistens eher darüber, dass sie immer noch sag ich mal, ihr Gehalt kassieren, obwohl sie schon längst aus dem Verein raus sind.
Das ist ja das Beste, da, sorry, dass ich unterbreche. Aber das ist der Höhepunkt von Reschke. Dieses dumme Arschloch, ja. Weißt du, wie dumm kann man denn sein? Oh. Der wollte Weinzierl haben. Sorry, dass wir wieder auf den VfB gehen. Aber wie dumm kann man als Manager sein oder voll gesoffen? Der hat Weinzierl weniger Kohle geboten, als wir jetzt gerade immer noch von Schalke bekommt. Wieso sollte Weinzierl diesen Job nehmen? Als wenn er wie? Weniger, ja genau, Schwaben sagen das aber. Wie kann man denn jemandem Geld bieten für monatliches Gehalt, das immer noch über dem Trainergehalt von dem kriegt, wenn ich zu Hause meinen Arsch breit sitze auf der Couch?
Kommst halt vorbei, machst dich zur Lachnummer und kriegst auch weniger Geld.
Du kannst nur verlieren.
Machst, oder?
Machst, oder? Und du kriegst dafür auch noch weniger Geld, als du bisher kriegst für nix.
Guck mal.
Das ist wie Arno Dübel. Warum soll der Arno Dübel arbeiten, wenn er genau die gleiche Kohle kriegt? Verständlich. Und das ist ein Manager? Der ist doch vollgesoffen. Also, ernsthaft. Reschke, sorry, du bist echt vollgesoffen. Komm mal klar auf deinen Shit. Du kannst doch nicht jemand weniger Kohle geben als sonst was. Wenn ich vermittle das dem VfB und dann sollst du das hören.
Wie kann man sowas fragen?
Schreib den VfB bei Instagram an, dass sie das fucking Michael Reschke vorspielen sollen.
Wie kann man sowas fragen? Das ist genauso wie wenn der Internet Explorer fragt, ob er dein Standardbrowser werden soll.
Und Reschke klickt ja.
Ja.
Der war sehr gut, Marvin. Der war sehr gut.
Weißt du, und deswegen sitzt er hier, ne? Unser Marvin.
Ohne den könnten wir nicht aufzeichnen.
Der bringt die Gags, ne?
Ja, der auf jeden
Fall. Hast du eigentlich noch mehr Gags aufgeschrieben, Ben?
Die du ja, ich hab noch einen, Habe ich ja auf Twitter. Also pass auf, wie nennt man in Österreich die Playboy-Villa?
Keller?
Hasenhüttel.
Oh, ja, aber.
Okay, da gibt's 2 Punkte.
Da gibt's einen High Five an den Typen, der das auf Twitter geschrieben hat, hat sehr viele Likes gekriegt. Also das, daher habe ich's, ne? Also ich meine, wir leben ja alle irgendwie, ne, von der Hand in den Mund und so, weißt du? Wie beim Fisten.
Kommen wir mal zu unserem Abschluss heute. Ich moderiere mal unseren Abschluss an. Wir
jetzt
wollen
schon
auch,
Abschluss?
Ja, Ausblick, Einblick, Ausschnitt und Zukunftsblick. Für was könnte man denn, ich mache ja immer die humorvollen Teile am Ende.
Du ja,
ja Marvin die lustigen Segmente, wo wir nicht so ganz ernst sind. Was könnte man denn in der Zukunft noch so transferieren? Also es ist ja ein expandierender Markt, wir haben jetzt gesehen, es wird viel Geld für allen möglichen Scheiß gezahlt. Deswegen machen wir doch mal so eine kleine Sache, für was man denn noch alles Geld ausgeben könnte. Ich fange mal an.
Bestes Beispiel gerade, fernab vom Fußballfeld, ne? Der Scout von Borussia Dortmund.
Ja, der wurde auch auf jeden Fall, aber der Arsene Wenger hat dann gleich gesagt, brauche ich nicht, ich hab...
Hat er das?
Ja, der Arsene hat...
Echt jetzt?
Der Arsene hat wirklich gehatet gegen den. Der hat gleich gesagt so ja und so weiter, also nee und Arsene hat da irgendwie so einen Kommentar dazu abgelassen,
dass er es nicht
so
geil Arsene, finde, ja.
Naja, und dann hat er sich gedacht, stelle ich eine richtig gute Elf auf im FA Cup und
nicht so funktioniert, ne?
Ach, Arsene, du spielst noch nicht mal Euroleague nächstes Jahr, wenn du Pech hast, dann bist du auch da joblos wenigstens. So, also. Zukunft.
Zukunftstransfers.
Genau, wir machen unsere eigenen Jingles schon.
Also heute haben wir nochmal so einen draufgelegt vom Niveau her.
Ja,
oder?
Auf jeden Fall.
Also Jingles, selbst eingesprochen, gesprochen.
Witze. Das ist eine eigene Soundmaschine.
Und jeder, der hier reingetuned hat, um sich wieder das Maul zu zerreißen, der hat genug Möglichkeiten gefunden, um sich satt zu fressen am Hass.
Okay, ich wäre dafür, als allererstes in der Zukunft, Vereine sollten vielleicht mal ein bisschen Geld ausgeben, ist ja nicht viel, in neue Fans. Ja, also guck mal, wie krass wäre das,
also wenn... Also du meinst jetzt hier so Ventilatoren.
Ja, nee, Fans. Nee, richtige Fans.
So, also, aber du meinst dann die Leitpersonen, zum Beispiel wie Trompeten-Willi, also ein sehr berühmter
wie
Fan
viel auf Schalke. Also die kriegen ja nicht so viel wie die Stars. Die kriegen ja nicht so viel wie die Stars. Aber als nette Idee wäre doch so einfach mal zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal so einen Verein, der auf jeden Fall dringend Entwicklungshilfe braucht. FC Wolfsburg.
Okay.
Also Wolfsburg geht unsere Meinung auseinander. Das Interessanteste letztes Jahr, was im Stadion passiert ist, ist dieser Sturm, wo in Wolfsburg fast das Dach runtergeflogen ist. Das Interessanteste, was so die letzten 5 Jahre passiert ist.
Da war Party unter der Hütte.
Da war Party unter der Hütte auf jeden Fall und die meisten Leute dachten, wow, geht's da ab? Das hat man tatsächlich nur einmal gedacht in den letzten 5 Jahren dort. Wie wär's, wenn Wolfsburg sich eine kleine Million nimmt, haben sie ja vielleicht, ich weiß nicht, wie noch der Abgasskandal hinterherhängt, eine kleine Million nimmt und 100 Fans, das müsste lang, oder Marvin, so 100 bis 200
eine
Fans.
Eine starke Ultragruppierung.
Genau, die sitzen dann natürlich auch in der Kurve, in der Mitte vorne. Das wird ist ja der Verein, die können das so entscheiden.
Hooligans oder Ultras.
Die Stimmungsmenschen, die egal was, egal wie, Vollgas singen. Die sind auch choreografiert, die sind abgestimmt.
Wie das T in München.
Das T in München, das ist, oh.
Das sind die Hooligans, ne?
Ich hab am Anfang gedacht, ob die so Ganzkörperkondome wie bei Nackte Kanone tragen.
Da hat sich tatsächlich mal einer reingeschlichen.
Teil 3.
Ja. War glaube ich, von 11 Freunde, aber egal.
Jedenfalls diese Leute mit einem Motivationscoach trainiert und einem Gesangscoach und einem Choreografiecoach hart trainiert, kostet 1 Million das Projekt. Und dann hast du 200 starke Kapos. Du hast 200 Leute, die wie ein Kapo sind und die Leute mitreißen. Weil wenn da mal was abgehen würde auf dem Tribünenteil, wer weiß, vielleicht würde tatsächlich auch was abgehen und du müsstest nicht mehr im unteren Mittelfeld spielen.
100 denn Kapos?
100 Kapos, du hättest 100 Kapos.
Wie soll denn
das gehen? 1 Million. Hallo, die sind alle arbeitslos. Die
nein, aber 100 Kapos gleichzeitig, obwohl das wäre mal eine Idee.
Ja, sag ich doch.
100 Megafon.
Auf geht's! In der eigenen Kurve gibt es keine Limitation von sowas.
Auf dem Zaun sitzen sie alle, weißt du, und jeder hat sein eigenes Megafon, jeder hat sein eigenes Lied dabei.
Und die sind nordkoreanisch trainiert. Also so nordkoreanisch synchron trainiert. Selbst in Interviews, wenn du die interviewen würdest, würden alle genau zur gleichen Zeit das gleiche Mikrofon sagen. So krass sind die trainiert für die Millionen. Das sind 450-Euro-Jobs, die man da füllt. Naja, komm mal, das ist doch ein geiler Job. Du arbeitest unter der Woche vielleicht 2-3 Stunden, dass du genau gemeinsam dich absprichst. Und dann machst du das. 100 Kapos in der Kurve und dann kommt da mal auch eine Stimmung auf. Bei RB merken wir das jetzt, wenn wir im Stadion sind. Da gehen wir ja ins Stadion, ja. Wir mögen auch RB, aber wir sind nicht RB-Ultras oder Fans oder wir sind Supporter. So könnte
keiner
man
ist RB-Ultra.
Und da lässt die Stimmung auch langsam nach, weil
ja, alles ja, wird. Ja, großes Thema ja, gerade. Ja,
großes Thema. Große Trainer.
Kauf dir 100 Kapos, du hast die Kohle. Kauf dir 100 Kapos.
Da-da-dum. So ein Kapo to go. Car2Go.
Kapo. Ja.
Kapo.
Kauf dir 100 Cappuccino. Kapos. Stell die dahin. Und wenn du halt eben dann der SC Freiburg bist, dann nimmst du 20 Kapos, die Kohle hast du auch. Und dann machst du das. Aber nicht so diese Wischi-Waschi-Performance in der Ecke. Ja, ich finde, der 12. Mann sollte durch 100 Kapos vertreten werden und dann geben die auch wieder Gas.
Aber das Ding hinkt. Das Geschäftsmodell hinkt, weißt du warum? Weil dann wieder jeder dem Ganzen einen kommerziellen Hintergrund unterjubelt, weil die bezahlt ja sind. Du nimmst Geld in die Hand, um quasi die Stimmungsmacher, die ja eigentlich aus dem Herzen heraus Stimmung machen sollten, also aus der Sache an sich, quasi die Fans pushen sollen. Und wenn da natürlich der Verein hintersteckt mit Geld, dann ist ja der gesamte Kapo-Begriff ad absurdum getrieben. Ne?
Ja, aber das sind ja diese Leute, opfern ja ihr Leben für ihren Verein. Also die leben ja für ihren Verein. Also finde ich, sollten sie auch dafür ein bisschen, das sind ja, den Job kriegst du ja nicht einfach so per Casting und kannst da hingehen und sagen, ich will, sondern das sind ausgewählte Leute. Und die sollten für ihre Liebe auch bezahlt werden.
Nee, das ist ja wie bei
da bist du auch für deine Liebe
Dark bezahlt. Knight. Da kommt einer hin, zerbricht einen Stock in zwei und dann wird drum gekämpft, wer das macht.
Ja, genau.
Ja.
So in die Richtung. Und genau, das finde ich auf jeden Fall gut. Investiert in eure Kapos, weil man könnte ja auch mal sagen, der in Leipzig, der hat ja irgendwann mal einen Burnout gehabt, der Fanbeauftragte, dem hat er auch so einen normalen Lohn bezahlt, der musste alleine alles machen. Dann hat er sich mit dem anderen verkraft, den Hurensohn genannt und so weiter. Wenn man den ein bisschen mehr unterstützt hätte mit ein paar mehr Leuten, und ich muss ja nicht 100 sein, kann ja auch 50 sein, 50 Kapos, 50 Leute, die an der Kurve entlang stehen und Vollgas geben und nicht hier bei jedem kleinsten Mimimi schreien, sondern die sind ja vom Verein bezahlt, die geben 900, weißt du, die geben 90 Minuten Gas und im DFB-Pokal 120 Minuten und dann nehmen die die Leute mit.
Dann wäre das
der
so gut.
Der zwölfte Mann schießt Tore.
Dann wäre das so gut, dass alle anderen Leute von anderen Vereinen dem Capo gegenüber Chapeau sagen.
Ja, genau.
Bei dem ist er nur noch der Chapeau.
Ja. Das wär, deswegen vielleicht transferiert man da und vielleicht wenn ein Capo richtig gut ist, dann kauft sich den ja Dortmund ab, weil die sind ja die wahre Liebe. Und das sind noch nicht am Anfang
echte
vielleicht.
Liebe.
Das sind vielleicht dann am Anfang noch erst 100.000
für einen krassen Capo. Durcheinander, ey.
Ja. Naja, wahre Liebe. Ich meine ja, weil das
ja,
die wahre ist.
Ja, ich weiß jedes Mal. Ja, jedes aber
Trompeten-Willi. Jetzt nach Dortmund gewechselt. Trompeten-Willi.
Ja, auf jeden Fall. Trompeten-Willi und dann der Trommel-Dirk. Der wechselt auch hier von Wolfsburg nach Hannover oder so.
An der Flöte ist Peter Pan, ja.
Ja.
Du musst mal beim Schalke-Spiel drauf achten. Den hörst du ganz deutlich draus. Also er macht dö, 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 dö. Und dann alle, ah, Tocke. Das ist ja, immer Trompeten-Willi. Ich
habe sogar eine Doku gesehen über den Willi. Ach, den meinst du?
Den fetten
der
Trompeten.
Willi.
Der war doch mal bei Fantausch dabei. Das war doch mal so eine lustige...
Frauentausch oder was?
Ja, an Frauentausch natürlich angelehnt, die Thematik. Also man hat zwei Fans aus rivalisierenden Clubs getauscht und die mussten dann jeweils in den anderen Fanbases die Spiele schauen und dann die ganzen Demütigungen ertragen und so. Das war schon ziemlich unterschichtig.
Also Flöten-Willi oder Trompeten-Willi,
Trompeten-Willi.
Wie er heißt, ja, erfährt er schon genug Demütigung allein durch seine Vereinswahl, seinen Namen und seine Aufgabe. Also ich meine, mehr Demütigung kannst du ja eigentlich gar nicht erfahren.
Das Witzige fand ich, dass als der Dortmunder dann bei Trompeten-Willi in der Bude war, hat er gesagt, ja, hier ist schon ziemlich dreckig und versüfft und es war richtig eine räudige Drecksbude.
Also wie jede Wohnung im Ruhrpott.
Ja, ist aber auch ein schlechter Name, ne? Für einen Schalker? War das Schalker?
Ja.
Für einen Schalker. Wenn der Trompeten-Willi, ne, wir alle wissen, wer Willi ist. Willi ist der Freund von Biene Maja.
Ja, stimmt.
Ja, also in dem Sinne hat Trompeten-Willi als Schalker-Supporter quasi direkten Link zu einer Biene. Unabhängig von dieser Diskrepanz zwischen Name und Situation, will ich es mal nennen. Ich habe jetzt einfach nur irgendwelche Wörter zusammengeschmissen. Würde ich gerne den nächsten Vorschlag
hier einwerfen. Könntest du bitte mehr Fremdwörter benutzen? Doch, Diskrepanz ist ein Fremdwort.
Schön. Diskrepanz, ja.
Schön, ja.
So ein identitäres Oxymoron.
Wir müssen unsere 10 Akademiker, wir müssen unsere 10 Akademiker halten, ja.
Ja.
Als Hörer.
Sehr gut.
Gefangen in der Nomenklaustrophobie.
Aber Diskrepanz ist auch kein Fremdwort.
Wie die Folge bei Simpsons.
Egal.
Das Fett abnehmen Tape.
Das hatten wir schon letztes Mal.
Ja, ja.
Jedes Mal wieder.
Wohl bekommt's, Fetzer.
Das ist das Schöne, wenn man säuft beim Podcast. Man kann dieselben Witze immer wieder bringen und freut sich jedes Mal drüber.
Ja,
mehr okay. Mehr. Aber was soll jetzt sonst noch transferiert werden?
Ja, möchte ich den nächsten wichtigen Posten, der noch nicht viel kostet, aber demnächst bald viel kostet, hier ranbringen. Und zwar wird das, ob kurz oder lang, der Koch sein. Wir haben's, ja, wir sind ja der RB-Podcast der ersten Wahl natürlich, ja, ist ja ganz klar. Bei Leipzig jetzt schon sehr intensiv gesehen. Alfons Schubeck ist ja der Chefkoch der Münchner Mannschaft. FC Bayern. Und aber bei Leipzig geht es noch viel mehr um gesunde Ernährung, um Körperfette, wie auch immer, Proteine hier und da. Und ich glaube, dass in unserer heutigen gesellschaftlichen Umwälzung, was Ernährung und bewusstes Ernähren betrifft, da geht es in Zukunft immer mehr um diese gesamte zugeschissene Scheiße, was so vegane Pisse und sowas betrifft. Ja.
Zugeschissene ja. Scheiße, was vegane Pisse also, betrifft. Also
wenn mir noch auf den liegt, weil du gerade mit München so rumgestottert hast, ich wollte sagen, der arbeitet nicht bei 1860 München, weil Hassan Ismaik sieht nicht aus, als ob er sich gesund oder irgendwas ernähren würde, außer von Fett.
Der hat den Gürtel ganz weit oben, ne?
Ja, ja.
Ja, so mit so einem so
Er hat jetzt
so
aber auch seine Ämter hingeschmissen. Er hat endgültig aufgehört.
Ja?
Ja, er hat endgültig gesagt, ich kann nicht mehr.
Was jetzt?
Ich kann nicht mehr. Ja, er hat aufgehört. Also schade, er ist noch immer quasi da anscheinend, aber er hat keine Ämter mehr. Vor allem nicht die Ernährung.
Was ihm bei seiner Entscheidungshilfe und seinem Durchhaltevermögen geholfen hätte, wäre auf jeden Fall eine Gluten- und Low-Carb-Ernährung gewesen.
Vielleicht glutenfrei
und Low-Carb. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Also, dass diese gesamte Generation an bewussten Sportlern immer mehr und mehr einen Koch brauchen, der ihre Bedürfnisse erfüllt. Ich habe es aus WG-Perspektive am eigenen Leib erfahren, dass es gar nicht mehr so einfach ist. Weil mein Mitbewohner sich sehr, sehr bewusst ernährt. Es ist ein Bild von einem Mann, gemeißelt aus Fleisch und
Stahl.
Stahl. sehe ich halt, was dahinter steckt. Also das ist halt ein sehr schwieriger Pfad, den man da einschlägt, weil man nicht nur auf sportlicher Ebene sehr viel Verzichte eingeht, sondern auch auf gustatorischer Ebene natürlich auch sehr viel einzustecken hat oder wegzustecken hat. Und da darf man halt nicht wie früher noch ein Bierchen mal zwischendurch trinken oder mal eine Zigarette rauchen.
Im Whirlpool wie Mario Basler.
Im Whirlpool, ja. Oder mal von der Haxe naschen. Nein, selbst als Münchner Spieler, wo ja letztendlich Bier und gekochtes Fleisch, ich sage es einfach mal so, wie es ist, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, frönen darf man das letztendlich nicht. Und ich denke mal, dass deshalb die Position des Koches, der den Leuten diesen Ernährungsplan zusammenstellt und überlegt, wie kann man aus Sand letztendlich noch die perfekte Ernährung machen, vielleicht mit ein paar Gewürzen, mit einer netten Idee, mit einer Menge Durchhaltevermögen, so wie es halt die Veganer letztendlich auch machen. Vielleicht hat das in Zukunft so einen großen Stellenwert, dass wir in 2 Jahren über den Top-Transfer aus der Küche sprechen. Dass der Mann, der vom Herd weggeholt wird, der ist, der die Schlagzeilen füllt.
Ja, der auf jeden Fall das Zauber-Kurkuma in das Essen reintut. Also einen Punkt hast du, Ben, ne? Nämlich auf jeden Fall.
Chiasamen.
Bin ja auch ein großer Verfechter von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich nehme ja selber Chlorella.
Whisky ist kein Nahrungsergänzungsmittel.
Was ist denn Chlorella?
Chlorella ist Hammer. Egal. Jedenfalls, weißt du, wer auf jeden Fall das beste Beispiel ist, für wenn die Ernährung stimmt? Der Timo. Der Timo Werner, der hat beim VfB nämlich immer Döner gefressen. Döner und sonst noch was war seine Ernährung. Und jetzt weiß der Timo, er darf immer nur einen Döner nach dem Spiel essen.
Früher habe ich einen Döner wirklich in der Kabine gegessen.
Ja, ich glaube ja wirklich das hat er wirklich so gesagt. Ich glaube ja wirklich, dass bei RB Leipzig so für den Timo auf seinem Niveau ein Kinderbuch gezeichnet wurde, was der Timo darf und was der Timo nicht darf, hieß es. Genau, das haben sie wirklich so in so einem billigen Kinderbuch-Level gezeichnet. Und dann ist so ein Döner und dann ist so, nein, der Timo darf erst einen Döner nach 19 Uhr essen. Und der Timo, okay. Und schau mal, wie schnell der jetzt ist. Mit so einem Döner im Magen rennst du halt nicht. Mit so einem Döner im Magen rennst du halt nicht so schnell. Und jetzt ist der Timo ganz begeistert selber. Und wenn man das noch weiter ausbaut, quasi, was so gewisse Sachen angeht, würde ich schon sagen, ja, so ein Ernährungsberater kann auf jeden Fall Hilfe.
Früher flitzte Timo beim Kacken, jetzt flitzt er beim Sprint.
Und einen zweiten habe ich auch noch. Der, wie heißt, Heiko, wie heißt denn der bei 1860 München, der so mit so einer mega Plauze die Tage, Sascha Mölder.
Westermann.
Nee, Sascha Mölder ist mit einer Atomplauze zum Rückrundenauftakt aufs Feld gelaufen. Denkst du so, Alter, ist der bei den Aha? Weil Aha kannst du mit so einer Plauze auflaufen.
Aha,
alte Schindler. Herren.
Ach so.
Alter Herren, den Bambini sagt er was.
Was, echt?
Bambini heißen die U irgendwas noch. Aha. Alte Herren, aha. Sascha Mölder, wenn ihr Witze haben wollt, googelt ein Foto und dann schickt es euch richtig weg. Ernährungsberater bin ich auch bei dir. 5 Millionen, ich würde 5 Millionen für einen Ernährungsberater zahlen.
Mindestens.
So, jetzt komme ich. Also ich habe mir lange überlegt, was ich jetzt überhaupt sagen soll. Aber es geht um das zentrale Element beim Fußballspiel. Was ist das?
Ball.
Aber worauf findet das Fußballspiel statt?
Den Rasen.
Den Rasen. Guck mal,
wie oft
haben sich die Trainer beschwert, ja, der Platz war nicht leicht zu bespielen, ja, die Situation des Platzes hat wahrscheinlich auch zum Punktestand beigetragen. Warum?
Der Acker.
Ja, das war ein regelrechter Acker, ja, lauter Platzfehler.
Rübenfeld.
Greenkeeper, edle Greenkeeper. Guck mal, du hast da vielleicht...
Der edle
Greenkeeper.
Heißt er dann Sir Greenkeeper?
Von der Queen vermutlich geadelt, Sir Green.
Der edle Greenkeeper, guck mal, du hast Champions League-Spiel, DFB-Pokal und 5 Bundesligaspiele an 3 Tagen oder so.
Und wir sind ja nicht beim Handball, Marvin.
Marvin, wie oft schläfst du eigentlich? Das ist ja noch 5 in 3 Tagen, oder?
Nee, der Marvin setzt sich immer in so einen Kryoschlaf und macht dann wieder auf und für ihn ist es die Alltag.
Ja, es ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber selbst wenn der Rasen komplett am Arsch ist im Winter, bei widrigsten Bedingungen, am nächsten Tag komplett perfekt. Wie so ein englischer Rasen.
Sie nannten ihn den Rasenflüsterer.
Da gab es doch auch mal so einen Horrorfilm, der Rasenmähermann. Das war so ein Splatterfilm oder so, keine Ahnung.
Jetzt wird es ein heroischer Film,
der Rasenmähermann. Nee, der Rasenmähermann ist voll das gute Ding. Das ist der übelst beste Pierce Brosnan-Film. Da ist Pierce Brosnan, um das mal hier auszuführen, um die Bildung auch. Ja, nee, der hat so einen Typ, der halt seinen Rasen mäht und er hat irgendwie so ein Computermittel, was weiß ich, entwickelt, um den intelligenter zu machen. Mhm. Und der ist halt nur, der ist so wie Simple Jack. Und halt, der ist halt,
also wenn du Film Forrest erklärst, Gump, ist das Magie.
Oder Forrest Gump. Und Pierce Brosnan macht den intelligent. Und dann wird er halt super intelligent und super intelligent. Und irgendwann löst er sich wie Ich bin Lucy auf in Materie. Und er sagt, das ist sehr gruselig am Ende. Wenn ich neu geboren werde, dann werden alle Telefone in der Welt gleichzeitig klingeln. Und genau das ist das Ende vom Film. Spoiler Alert!
Naja, jetzt um nochmal zurückzukommen. Ich finde, Greenkeeper sind die heimlichen, stillen Helden eines jeden Fußballspiels.
Weil ja auch niemand weiß genau, was sie machen. Also man denkt immer so, so ein Greenkeeper sorgt dafür, dass die Grashöhe auf demselben Level ist. Aber da gehört ja viel mehr dazu. Der fährt ja, auch in Leipzig, nachts noch so ein Bestrahlungsgerät, nachts noch über den Rasen, damit der Rasen quasi nicht an Grün verliert. Oder
damit er ein sattes
Grün
hat. Übrigens,
daher alle Fußballfans, ja, daher seht ihr immer diese komischen Spuren auf dem Rasen, weil diese Dinger auf Reifen fahren und diese Reifenspuren, die sieht man. Das ist meistens so 3 Meter entfernt vom Elfmeterpunkt und so im Radius quasi. Also 3 Meter links, 3 Meter rechts zum Elfmeterpunkt geht so ein gerader Strich über den Rasen. Und das
in Schalke fahren sie doch sogar den Rasen irgendwie raus, oder?
Ja, genau. Ja,
der, der hat doch Räder unten dran und fährt dann nur raus.
Genau, die Schalke Arena.
Damit Stefan Raab seine ganzen Aktionen da machen
ja,
kann.
Ja.
Oder jetzt aber jetzt ist er gewechselt. Auch der hat auch einen Transfer gemacht in die Köln-Lanxess Arena. Da wird jetzt alles Coole gemacht.
Aber da muss man dazu sagen, dass, was Marvin jetzt gerade vorschlägt, dass natürlich der Transfereinsatzbereich sich für so einen Greenkeeper ein bisschen mehr in Grenzen hält, weil in England nachweislich, wir wissen es ja alle, dass der Rasen immer am grünsten ist, am besten ist.
Die Rasen sind in England nie scheiße.
Ich schaue auf die Premier League. Das heißt, also so ein Greenkeeper zum Beispiel aus Deutschland könnte jetzt nicht mit einer geringen Wahrscheinlichkeit nach England transferiert werden.
Ja, das sollte auf
Saudi-Arabien zum Beispiel, da muss er hin. Da suchen die Leute. Aber da brauchen sie jemanden, der sich mit Rasen auskennt. Und da brauchen sie den deutschen Ingenieur, den Raseningenieur, den Grasingenieur, diese deutsche Handwerkskunst sich einzuladen. Also da glaube ich, ja, da ist ein Markt da.
Ja. Aber vertraut man da auf eine bestimmte Züchtung? So, ja, mein Rasensamen, der geht ab wie Sau.
Und dann gibt es Samenmessen. Ich glaube, da kommen viele falsche Menschen hin, die anderes denken, aber darüber lache jetzt nur.
Widerstandsfähige Halme, sattes Grün, schnelles Wachstum.
Ja, und überleg mal, dann pitchen die so auf 5 Kilo Koks oder sowas, solche Rasen. Nehmen Sie meinen Rasen. Und dann das nächste ist ja Rasenfirmen. Also die Firmen werden ein Wettrennen machen um die Pitches, welches genmanipulierte Gras jetzt das nächste sein wird.
Speedrasen.
Ja, Speedrasen. Der wächst alle 3 Tage super krass neu und so weiter. Und Polstergras. Dass, wenn die Spieler hinfallen, 5% weniger Kreuzbandrissrisiko.
Oh,
5%!
Ja.
Oder ein organischer Rasen, der sich selbst heilt von allen Schäden, da brauchst du keinen Platzwart oder sowas. Der heilt sich einfach.
Der so einen AI-Chip im Rasen hat, der selber weiß, wo er seine Energie hinbündeln muss, damit.
Das Gras
bündelt. Und irgendwann übernimmt der Rasen die Welt.
Er verschlingt das Stadion.
Es sind nicht die Maschinen, vor denen wir uns fürchten müssen. Es ist künstlicher Rasen.
Es ist der
Rasen. Und deswegen braucht es jemanden, der das Ganze irgendwie handeln kann. Der quasi mit dem manipulierten Rasen irgendwie umgehen kann. Der Mann mit der Peitsche. Der Rasenpeitsche.
Der Rasenflüsterer.
Ja, der mit dem Revolver gesattelt quasi den Rasen bändigen kann.
Aber
der
Rasenbändiger.
Aber das möchte
der Weedwalker.
Aber das möchte ich wirklich mal wissen. Also da gehört ja mehr dazu, als irgendwelche Stellen, die jetzt kaputt sind, zu ersetzen. Oder einfach mal reinzustechen und drauf zu treten, ja, das passt schon so.
Also das muss man tatsächlich, also ernsthaft würde ich tatsächlich sogar sagen, dass das Profil des Rasen-Groundkeepers in den letzten Jahren auf jeden Fall gewachsen ist. Früher hast du ja so und dann fertig.
Eingekackt,
hier, ja. Und hier und dann, ja, Mulch draufgeworfen.
Der Rasenmeister für jedes Loch ging auch mit nacktem Arsch darüber. Ja, und hat erstmal einen abgeseilt.
Also wer mir jetzt nicht so ganz glaubt, kann ja mal einfach, wenn du die Saisonfinalvideos immer schaust von diesen, da gibt's auch diese 20 Minuten Zusammenfassungen von jeder Meisterschaft seit 1900 da bei YouTube und sowas, oder? Hm. Wer hat das früher gemacht? Puh, keine Ahnung, DSF hat das früher gemacht.
Ja.
Und Best of Season. Und wenn du dann immer gegen Ende der Season siehst, ist der Torwartkreis, also der 16er und der 5er, einfach nur so ein zusammengepflastertes Würfelding. Oder manchmal haben sie es einfach gelassen, und das ist wirklich, und auch im Amateurverein wird das so gemacht, das ist einfach nur so ein Matschkreis, so ein Matschloch.
Das ist noch echt. Das ist noch echt. Und da wären wir eigentlich schon am Ende, weil wir rasen auch direkt auf das Ende zu. Und möchten das Ganze hier letztendlich auch abschließen. Wir hoffen, wir haben euch ja so ein bisschen so ein paar so eine Eintrittskarte geschenkt in unsere Gedanken und ja in das Transfergebärden, was jetzt gerade auf der Welt sich abgespielt hat. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir quer durch den Gemüsegarten gesprungen sind und ein bisschen was besprochen haben, was das betrifft. War wieder sehr unterhaltsam. Also danke, lieber Metric, für deinen Input, deinen Themenvorschlag.
Transfers sind
Wintertransfers, super. Da kann man sich noch stundenlang unterhalten, aber leider sind wir noch viel zu infantil, als dass wir das alles von allen Seiten abgrasen können.
Ohne Witz, sind wir wirklich, können wir noch Stunden über Rasen reden jetzt.
Ja, gerne.
Ich glaube, ich wecke jetzt meine Freundin und rede mit ihr über Rasen.
Ja, aber
ich glaube, dann verlässt sie mich aber.
Marvin hat letztendlich nur noch ganz wenig Akkuleistung auf seinem Rechner, insofern war es dann einfach an der Stelle belassen. Da fällt mir gerade ein, Marvin, du wolltest doch eigentlich noch was erzählen über
Guido Schäfer,
Buchbesprechung. Da hast du doch hier ungefähr mindestens 50 Seiten Notizen aufgeschrieben, deswegen.
Ja, also ich glaube, das müssen wir verschieben aufs nächste Mal, weil Marvin, haben wir dafür Zeit noch?
Ah, ich glaube,
jetzt
bin ich der richtige Ankündigungslord. Also ich kündige etwas an und setze ich es nicht um.
Na, ja.
Beim nächsten Mal.
Da freuen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge auf Marvins halbstündige Diskussion über das Buch von Guido Schäfer.
Ein literarisches Meisterwerk. Also das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen.
Du hast danach geheult und mich angerufen.
Ja.
Wir haben zusammen geduscht danach, hallo?
Ja.
Dafür haben wir auch Fotos.
Ja. Natürlich. 111 Gründe, warum man zusammen duschen sollte. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal wieder mit uns duscht. Beim nächsten Podcast, bei der nächsten Folge vom Strafraum. Wir haben noch ganz viel in den im Köcher. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal uns auch wieder an die Hand nehmt, während wir Hand in Hand quasi über die Wiese der Erkenntnis tanzen, um uns am dem zu laben, was wir am meisten lieben. Den einzig wahren Rasenball. Also Fußball. Ich weiß nicht, wie ihr es nennt. Wir nennen es Rasenball, ihr nennt es Fußball. Je nachdem, wie wir es nennt, ist es ein und derselbe Sport. Insofern vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir melden uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Strafraum und so ein Scheiß.